Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brett Time Stories. Und meine Wenigkeit gibt relativ schnell und ohne Umschweife direkt ab an den Daniel.
Du ziehst nervös an deiner Zigarette, du hast das Rauchen wieder angefangen. Du fragst mich nach meinem Befinden, wie du siehst, es ist mir gut ergangen. Du schweigst und schlägst die Augen nieder, mit deinem neuen Freund, es ist schon vorbei. Es scheint, es passiert dir immer wieder, kannst nie lange bei irgendjemand sein. Nee, jemand sein. Potti, hallo.
Na, wie geht's dir?
Geht, der Puls ist jetzt von 500 auf 270 wieder runter, zumindest.
Ja.
Wir wollten ja heute... relativ zeitnah aufnehmen, hatten das super getimed, waren on point online, dann stockte der Rechner und dann hat er sich irgendwie selber gedacht, er will sich irgendwie ein bisschen updaten und da noch irgendwie was defragmentieren und da irgendwas bereinigen und es hat quasi 57 Minuten gedauert, dass wir jetzt on the record sind.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Gerade für einen Typen wie mich ist das gar nichts. Also ich finde das easy. Also juckt mich ja nie dann.
Ja, der Daniel ist immer sehr strukturiert. Ist ja so ein bisschen das Gegenteil von mir. Und der Daniel plant dann immer alles so schön und bereitet sich dann mental genau auf diesen Ablauf vor. Und es war halt wirklich, war so um kurz vor sechs war ich schon da. Dann war der Daniel mal kurz am Start und dann, oh ja, irgendwie hänge ich ein bisschen. Und dann wurden die Updates gestartet und naja, es hat jetzt funktioniert, das ist die Hauptsache.
Ich weiß gar nicht, warum. Ja, damit können wir wirklich arbeiten. Ich weiß gar nicht, warum dieser Rechner macht mich fertig.
Richtig nett öff, richtig.
Da muss ich doch erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ne? A la Harald Schmidt, trinke einen Schluck Wasser hier. Prost.
Boah, heute
auf
ist hier
und
echt,
auf euch.
Heute ist hier echt Weltuntergang, ne? Also gefühlt, ich bin ohne Scheiß, ich stand vorhin in der Küche, habe mir eine Pizza gemacht und richtig krass, da hat sich die Luft so elektrisch aufgeladen durch das Gewitter, dass in meiner Küche gab's einen Blitz, Alter. Richtig krass. Also, ja, so ein Mini-Blitz. Richtig übel, ey, habe ich noch nie erlebt. Und das in meinen Zahn.
Ich glaube, da ist eine Glühbirne kaputt gegangen.
Nein, Mann, da ist kein. Ich habe auch erst gedacht, dass die Sicherung rausgeflogen ist, aber ich hatte das Licht gar nicht an. Und hat einmal so zipp.
Verrückt.
War ein ganz kleiner Blitz, das ist richtig krass. Aber egal, so ist das Ganze.
Ich habe ein neues Stativ. Guck mal, jetzt hat man einmal angefangen mit dem ganzen Dreh. Jetzt habe ich so ein kleines neues Stativ, das ist ein bisschen niedriger. Ich bin ein bisschen näher dran an euch, an dir, an Brettspielen, an allem.
Dafür ist deine Frisur nur noch zur Hälfte drauf.
Hä? Ja, will doch keiner sehen. Aber wir sind beide, hast du eine Cap auf gerade neu? Ja, hast eine aufgesetzt.
Nee, hab ich nicht.
Ah nee, guck mal, sah gerade so aus, als wenn
ich komme ja direkt,
heute mal Natur pur.
Ich komme ja straight from the work und da ist ja Kappenverbot. Wir müssen ja für die Gäste vor Ort immer schön
Kappen-Eye, Joe.
Ja, so sieht das aus. Wie sind ihr denn ergangen seit unserer letzten Folge mit Maggie Magnussen?
Sehr, sehr witzig. Seit der letzten Folge ist mir so ergangen. Ich habe mir erstmal eine schöne oder drei Cap Guns habe ich mir jetzt organisiert. Die Nina hat sich schon megamäßig aufgeregt. Gestern beim England-Spiel habe ich auch hier die Cap Gun einmal abgefeuert und Nina hat heute Frühdienst und hat gesagt, vielen Dank, bin gerade eingepennt und ich habe das Abfeuern gehört. Ja, witzige Teile. Der Magnus, der war ja so ein Gimmick-Wunder, so ein menschgewordenes Yps-Heft. Und in unserer letzten Folge war der da, hat ein paar Spiele vorgestellt, aber auch irgendwie alle zwei Sekunden irgendwas Lustiges aus der Ecke, aus dem Hut gezaubert. Da kommt man, also das ist wie so eine Dauerwerbesendung gewesen. Und ich glaube, einige von euch, müsst ihr mal kommentieren, sind sicherlich Versuchungen geraten, da irgendwelche Gegenstände zu kaufen, so wie auch ich. Ich habe quasi schon während der Aufnahme, habe ich schon irgendwie nach so ein paar Sachen geguckt.
Ey, ohne Witz, es war noch nie so schwierig, Timestamps zu erstellen, weil das, also das ist ja nichts für mich. ne? Ich bin ja so wenigstens so im Podcast, habe ich gerne eine Struktur, ne? So dass man, okay, jetzt kommt der Block, dann der Block. Und es war ja, du hast über A erzählt, dann hat Magnus was über C rausgeschmissen, dann fingst du mit B an, dann kam wieder D, dann wieder C. Ey, es ist, also seht's mir nach, wenn die Timestamps völlig verwurstet sind. Das war, aber es war cool, es hat super Spaß gemacht.
War lang auch Folge, aber es war sehr unterhaltsam, bisschen trashig zwischendurch, aber auch ja mit informativ. Also er hat ja auch schon so ein paar geile Insider-Spiele irgendwie genannt und auf den Tisch gepackt. Das war so ein rundum sorglos Paket, die
ich
Folge.
Ich hab mir sehr gut gefallen. Du musstest ja dann schon ins Bett und ich habe ja mit Magnus noch irgendwie bis 1:30 oder 12:30 oder 12:45 oder so haben wir ja noch getalkt. So hinter.
Ich hatte ja noch Schule am nächsten Tag, letzten Schultag, glaube ich, oder was war?
Ja, Schule. Am letzten Schultag, da gehen die Lehrer nochmal in die Klassen, frühstücken und dann gibt es die Zeugnisse.
Nein, Corona-konform dürfen wir nicht frühstücken. Das heißt, man musste da tatsächlich irgendwie noch die Stunden so überbrücken, dass man mit denen ein bisschen blabliblub macht. Und
jetzt ja eine Runde Mad Heroes mit denen spielen können dann.
Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich was hier, ne?
Ja.
An der Stelle. Ja, sicher.
Mann, wie ich die Zeiten vermisse, ey. Schön.
Ach so, apropos Metal Heroes, ich bin angeschrieben worden vom Kubiak, das ist der Out-of-Print-Typ. Ja, ich weiß. Richtig geil, der so, ey, kannst du mal hier im Podcast irgendwie was erzählen und so? Ich so, ich erzähle doch nicht einfach irgendwie was, muss ich ja vorher erstmal irgendwie wissen, was du von mir willst. Auf jeden Fall, jetzt mache ich auch mal hier den Supporter und zwar der Marco, das ist ein alter Kumpel von mir, mit dem habe ich Fußball gespielt früher, Torwart gewesen und seine Frau, die Kiki, mit der habe ich jetzt so einen ganz netten E-Mail-Austausch gehabt und auch per WhatsApp, die hat ein Buch geschrieben. Und ich meine, wir sind jetzt natürlich kein Spiele-Buch-Podcast, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Auf jeden Fall ist das so ein Mystery-Fantasy-Teil. Teuflische Tochter heißt das. Und ich glaube, die sind noch so relativ klein, dass sie da auch mal quasi Support ist kein Mord, da vielleicht ein bisschen Unterstützung gebrauchen könnten. Und wenn euch sowas interessiert, Horror-Mystery, die Kiki würde sich sicherlich freuen, findet ihr sogar bei Amazon den Titel, findet ihr auch als E-Book. Wenn euch das interessiert, so ein Thema, dann snackt euch das mal. Und sagt Bescheid, dass ihr das auf meine Empfehlung gesnackt habt. Das wird
mir dann kriegt ihr da nämlich eine Provision von
17 Nein, überhaupt Cent nicht.
Pro Buch.
Außerdem alles voll unentgeltlich, aber ich freue mich dann, wenn man ja irgendwie helfen kann und unterstützen kann. Und ist natürlich geil, wenn man so selber so ein kreatives Produkt erstellt hat und ja, so ein bisschen davon leben muss, dass man das irgendwie unter die Leute kriegt. Mein Bild wird immer hell und dunkel, ne? Ich weiß gar nicht, ich muss die Einstellung der Kamera mal testen. Hast du schon geschimpft?
Ich habe nicht geschimpft. Ich versuche dir doch nur positiven, das nennt sich einfach nur konstruktive Kritik. Und ich habe ja gesagt, so, ey, David, da muss man mal gucken. Dann sind es halt 110 anstatt 105%. Ne? Also es ist
Ja, ich muss halt gucken, was das für ein. Das ist so eine Automatikeinstellung, aber ich weiß nicht, warum das Bild die ganze Zeit verändert hier. Ich sehe die ISO-Einstellung, der wechselt immer vom Porträt irgendwie auf. Vielleicht wisst ihr ja, woran es am Legen tut.
Ja, woran halt die Legen. Am Ende fragen wir uns immer, woran halt die Legen. Men Jung, sag mal, du weißt ja, ich bin nicht so für Anarchie. Was trinkst du denn?
Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ich muss einen kräftigen Schluck Wasser trinken. Ja gut, ich gebe es zu, es ist ein kleiner Kyrie-Gin. Ich musste mir jetzt tatsächlich, obwohl wir noch ein bisschen früh haben, habe ich gedacht, komm, zum Podcast geht immer ein Gin. Und jetzt gerade nach dieser stressigen Stunde, ich habe ja Schulferien, da darf ich ja auch, musste ich ein bisschen was zu mir nehmen. Aber natürlich trinke ich auch einen kleinen Gerol. Hm? Gerol, komm.
Ach, ich bin da momentan, ich habe hier eine schöne, ich habe jetzt dadurch, dass du mich so hast warten lassen, habe ich es nicht mehr ausgegangen, ich habe schon angefangen zu trinken hier. Das ist wieder eine wunderschöne Lemonade-Ingwer und dazu zwei Flaschen Claw.
Ey, ganz ehrlich, mich hast warten lassen, ist auch so ein geiler Ausdruck, weil das ist ja nicht so, als wenn ich gesagt habe, so, weißt du was, den Jungen lasse ich jetzt mal richtig warten,
weiß
sondern
ich doch.
Das hat sich jetzt da irgendwie
ich
so.
Ich habe doch mit dir mitgefiebert die ganze Zeit. Irgendwann habe ich mich nur von der Kamera ins Bett bewegt und habe dann mal kurz Kopf in den Nacken.
Ja, Bubu, bisschen. Ja, ich habe oben noch mit der Heidi dann in der Zeit gekäbelt, wo der Rechner dann so ein bisschen hochgeladen ist. Ja, ich weiß nicht, so ein Rechner hat ein Eigenleben und der weiß ganz genau, jetzt im Moment passt dem Heider das überhaupt nicht. Und dann macht der mich fertig.
Ja, ich habe ja auch angefangen.
Irgendwie ist
der
sowieso so ein bisschen lahm.
Ich habe zum Beispiel angefangen, vor Livestreams immer mein Internet nochmal zu resetten, weil ich jetzt schon zweimal das Ding hatte, dass genau im Livestream alle Leitungen abgekackt sind. Immer erst, wenn ich alles neu gestartet habe, ging das Ganze fit. Insofern. Technik, die begeistert, ne?
Das ist so gefühlt wie in der Schule, ne? Wo der Lehrer, früher hast du über den Lehrer gelacht, wenn der Videorekorder nicht gelaufen ist, ne? Und selber, weißt du, wie oft mir das schon passiert ist? Und ich bin ja technisch jetzt nicht, ich bin jetzt kein super Vorreiter, der jetzt jeden technischen Schnickschnack hat und hier alles tiptop weiß, aber ich bin, würde ich sagen, im guten oberen Durchschnitt, so was Technik anbelangt.
Im
aber
guten
teilweise in der Klasse.
Oberen Durchschnitt.
Aber teilweise, ja, dass ich weiß, wie ich was bedienen kann und so. Wenn das ich jetzt sage, ich bin da voll im Thema, das finde ich jetzt ein bisschen vermessen und ich bin jetzt auch kein Noob, der gar nichts weiß.
Nee, also Leute, die sich im guten oberen Durchschnitt befinden, das sind die Leute, wo man früher mal gesagt hat, er war stets bemüht.
Nee.
Sind die noch weiter unten?
Nein, weiter oben. Ja, die sind noch weiter unten.
Stets bemüht?
Natürlich, so. Naja, auf jeden Fall passiert das ständig im Unterricht gefühlt. So dieses, oh, das klappt jetzt gar nicht oder der Rechner fährt dann hoch. Und jetzt gerade war auch dieses Ergebnis so. Ich will ganz normal den Rechner starten, in Stream mit dir und dann, ja, egal. Schwamm einfach mal so dermaßen drüber. Ah, Potti, wo wir gerade so schön traut und zweisam sind. Hast du Bock auf eine Runde intim zu werden?
Mit dir jederzeit und überall.
So, wir haben noch den zweiten Teil von der Ninas Cut-Edition. Und was war denn deine schwierigste Verletzung oder schmierigste oder schlimmste?
Schmierigste, schlimmste oder sind verschiedene Kategorien? Du musst schon entscheiden.
Nee, das sind mal deine.
Das wären alles unterschiedliche Antworten. Da musst du genau sagen, was du hören willst.
Ach nee, guck mal, hier steht was anderes. Hier die schrägste Verletzung. Was war denn deine schrägste Verletzung?
Die schrägste Verletzung.
Was war schräg, ja? Ganz schön schräg.
Yo, pass auf. Da war ich, ich glaube noch nicht volljährig. Und wenn dann nur knapp. Und ich habe einen Kumpel damals bei dem Juske. Und der Juske, der hatte, da war irgendwie Familienfete und so. Und ich war halt ein guter Kumpel von mir, war ich relativ häufig da. Und dann hat er so unterm Dach sein Zimmer gehabt. Und sein Bruder, der Kenji, hat damals hat sich so ein Angelmesser gekauft. Und diese Angelmesser sind nicht nur scharf, sondern auch spitz. Und ich saß da halt irgendwie, ne, und hab so einen auf dicke Hose gemacht und wollte dann so aufstehen und mit dem Messer so ein bisschen rumfuchteln. Und einmal nicht aufgepasst, steckte das Ding in meinem Knie drin.
Nein,
ja. Hab ich mir ein Messer ins Knie gestopft, hab mich natürlich direkt wieder hingesetzt, hat das Messer rausgezogen, ne, und hab das abgegeben, hab erstmal einen auf hart gemacht, dass ja nichts ist. Und irgendwie wurde die Hose immer röter. Und dann habe ich immer so eine Mullbinde geschnappt, immer so ins Badezimmer, hab das mal verbunden und das hörte nicht auf zu bluten. Und dann so habe ich das gemacht, was Ärzte immer besonders freut. So nach 6-7 Stunden ungefähr in der Nacht sind wir dann ins Krankenhaus gefahren, weil es irgendwie und dann guckte mich der Arzt an, sagte, wann ist das denn passiert? Ich so, ja, so gegen 18 Uhr. Dann wurden die Augen von dem groß. Was? Um 18 Uhr? Es ist 3 Uhr nachts, Alter. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Hat er mir noch ein Pflaster drauf geklebt und mir nach Hause geschickt. Und ich habe ihn halt schön aus seiner Koje gebimmelt. Das war so ein Dorfkrankenhaus, weißt du, wo die Ärzte nachts wirklich immer nur pennen können. Also das war auf jeden Fall die verrückteste Verletzung. Selber ein Messer ins Knie gesteckt.
Bereitschaft heißt das. Bereitschaft heißt das.
Ja, Nachtschicht.
Ja, ich hatte auch mal so eine ganz, also das ist ja eine ganz andere Sparte, die ich mit der schrägsten Verletzung habe. Und zwar, ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen, aber Nina hat mich bestärkt zu sagen, doch, das kannst du ruhig im Podcast erzählen. Musst du auf nicht jugendfrei stellen. Also ich war, das war meine allererste Langzeitbeziehung, meine Langzeitfreundin. Und ich glaube, das war Silvester sogar. Ja, Silvester auf Neujahr und dann sind wir quasi mit meinen Eltern essen gewesen, sind dann irgendwie nach Hause gegangen.
Daniel.
Und
Daniel.
Ja.
Überleg dir jetzt gut, ob du das erzählst. Immer wenn du eine Geschichte erzählst, muss ich immer auf nicht jugendfrei stellen. Erst scheißt du dir in die Hosen voll, dann ich habe schon Angst. Ich will die Geschichte eigentlich gar nicht.
Wieso das denn? Ich erzähl's auch gar nicht in detailliertem. Auf jeden Fall waren wir dann quasi lieb zueinander und dann ist das sogenannte Bändchen gerissen. Und ja, weiter detailliert muss man wahrscheinlich nicht werden, aber das war eigentlich so die schrägste Verletzung. Und ja, ist, sagen wir mal, sagenhaft durchblutet. Und ja, da verliert man den einen oder anderen Tropfen. Ist schlimmer als so morgens früh Nasenbluten, wenn die Nase so krass durchblutet ist. Ich sag's mal so, Ninas Cut, ne? Ich wollte das nicht erzählen und dann hat Nina quasi diese Kategorie schrägste Verletzung. Und dann habe ich gesagt, was nehme ich denn da? Und dann sagt sie, das erzählst du. Ich gesagt, das kann ich doch nicht erzählen. Sagt sie, ja doch, klar kannst du das erzählen. In diesem Sinne, ich distanziere mich von also, den Aussagen
jetzt. Die Frage, jetzt hier, die ich mir da
jetzt aber stelle, so schön, was jetzt formuliert.
Aber Daniel, wie dolle muss man denn lieb zueinander sein, damit das Ding einfach mal reißt? Was habt ihr denn da getrieben, ey?
Erzähle ich dir vielleicht nachher mal im Nachtalk, aber.
Oder?
Ich wollte jetzt auch nicht so frivol werden, aber es war halt die schrägste Verletzung.
Du erzählst mir gleich auf jeden Fall, was passiert ist, aber einfach nur aus Spaß an der Freude würden mich mal die Kommentare interessieren, was die Leute denn denken, was ihr da getrieben habt, damit das Ding einmal reicht.
Ich war keine, gerade knapp 18, da war jetzt nichts.
Ey, da muss das eigentlich.
Außergewöhnliches.
Also, was? Also mit 18, da muss das Ding doch stabil sein, mein Freund.
Ja, stabil ist ja alles gewesen.
Deutschland nicht stabil, aber Junge.
Deutschland nicht stabil, Junge. Pandemie. Eine Pandemie, hä? Pandemie. Ein Panini.
Mach ich Panini mit Zucchini und Aubergine.
Schräge Verletzungen.
Ja, witzig.
Die hätten wir natürlich auch abgehakt hier. Mein Gott, ey. War schon, also ich bin schon ziemlich rot fast geworden, ne? Türstehererlebnis. Was ist dein schlimmstes oder bestes oder lustigstes Türsteher-Erlebnis?
Da habe ich ein paar, aber eins war so richtig, richtig räudig. Ich habe, das war so, da bin ich gerade vom Zivi-Lehrgang gekommen. Das war so Anfang 20 und ich war ja noch so eine der letzten Generationen, da war Zivildienst oder Wehrdienstpflicht. Und ich habe ja dann damals den Dienst bei einem querschnittgelähmten Mann gemacht, weil ich meinen Wehrdienst verweigert habe wegen meiner damaligen Freundin quasi, obwohl ich eigentlich ganz gerne den Dienst an der Waffe geleistet hätte. Lange Rede, und dann habe ich da so ein paar Leute kennengelernt, unter anderem, es war eine super witzige Truppe, ich hatte einen dreiwöchigen Lehrgang in Waldbröl, ja, also für die unter euch, die noch die Zivildienstschule in Waldbröl kennen, ich war einer der letzten, war der letzte dreiwöchige Lehrgang, weil wir, wie gesagt, und dann habe ich da einen kennengelernt, das war ein Inder, das war der Anil, richtiger Kackhaufen, der Typ, ne, aber sympathischer Dude, aber das hat halt den Nachteil gehabt, etwas dunklere Haut. So, und aus irgendeinem Grund hatte ich 500 Euro in 50-Euro-Scheinen damals zu Hause rumfliegen. Ich glaube, ich habe irgendwas verkauft oder so und das wollte ich eigentlich auf eine Bank einzahlen, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben die Jungs mich besucht, da habe ich noch in Meerbusch gewohnt und dann sind wir nach Düsseldorf in der Altstadt gefahren. Und wir sind nirgendwo reingekommen und dann standen wir, ich weiß nicht mehr, ob es das Sub war oder daneben Ballermann 6, einer von den zwei Läden. Auf jeden Fall, wir durften alle wieder rein. Und den Anil haben sie wieder draußen gelassen, ne? Ey, Alter, dann habe ich ganz dekadent, habe ich diese 50-Euro-Scheine rausgeholt, hab die so aufgefächert vor dem Türsteher und hab so gesagt, ey, die Kohle wollte ich heute bei euch ausgeben. Und das fand er gar nicht so witzig, hat mich dann, hat gesagt, ey, was verpiss ich mit deiner Kohle hier? ja, der ist dann auch ein bisschen ungehalten geworden, aber ja, das war so, aber ich bin halt sonst immer reingekommen, außer noch in Köln ist mir auch mal was passiert. Da habe ich mir, das war mit denselben Jungs übrigens, witzigerweise ein halbes Jahr später, nur ohne den Anil. Und dann wollten wir in Köln auf Ringe gehen. Und ich habe mir an dem Tag, habe ich mir weiße Nike-Sneaker geholt mit so einem Klettverschluss. Ich fand die richtig geil. Weiße Nike-Sneaker. Und dann hieß es, komm, wir gehen auf die Ringe heute. Ich so, ja, alles klar. Und dann guckte so der eine Kollege schon an mir runter und sagte so, ey, Benni, willst du nicht andere Schuhe anziehen? Ich sag, wie andere Schuhe anziehen, ne? Das ist doch, sehen doch geil aus. Und er so, ja, wenn wir jetzt auf die Ringe gehen, ey, dann hast du nicht irgendwie schwarze Schuhe oder so? Und ich so, nee, ich hab mir jetzt nur die dabei. Was, ne? Der willst du vielleicht von mir anziehen? Er hätte mir so globige, dicke, fette Galoschen gegeben, weißt du, wo so Plattfuß neben seinen Vater reinpasst. Und ich sag, Alter, ich zieh jetzt nicht die schwarzen Schuhe an, ich verkleide mich hier nicht, ich komm da schon rein. Alter, wir sind in keinen Club reingekommen. In jedem, dann haben die Jungs dort welche Mädels im Diamond getroffen und dann so VIP, alle waren durch, ey du, bleibst hier draußen, wir sind hier im Tourenverein und so, ne? Das war auch richtig bitter. Am Ende sind wir dann noch in so einer Kneipe gewesen, haben noch ein Bier getrunken, sind wir nach Hause gefahren.
Das ist auch immer, das war wirklich auf den Ringen immer so, dass du halt kein nicht reingekommen bist, wenn du keine schwarzen Schuhe anhattest früher, ne?
Ja, es sei also denn, du bist in eine Klapsmühle gegangen. Da ging das noch.
Ja, da, ja. Oder die, wie in Klapsmühle, ey, das war ein geiles Teil. Verrückt.
Obwohl, in der Klapsmühle habe ich eigentlich das Übelste gesehen, was ich jemals gesehen habe in so einem Club. Da war, in der Klapsmühle geht's ja noch so eine Etage nach unten, ne? Da geht's ja nach unten, dann ist unten so ein Tanzrosel und sowas, ne? Und ich stand da so und an dem Tag habe ich da auch gearbeitet. Ich habe da mal eine Promo-Aktion gehabt und boah, dann war da auf dieser Tanzfläche ein Mädel, die war so betrunken, die hat nichts mehr mitgekriegt, ne? So, und dann wurde die da von Typ zu Typ geschubst und jeder hat mit der irgendwie rumgeknutscht da, ne? Die wird am nächsten Tag, wird die sich...
Von Typ zu Typ geschubst, das ist aber gut,
ja. Wirklich, wirklich. Und da waren Typen dabei, wenn die Augen aufgekriegt hätte, hätte die niemals mit denen rumgeknutscht, ich sag's dir. Bis sie dann irgendwann mal einer da rausgefischt hat. Aber das war... Ay caramba, das tat mir echt leid. Und ich konnte halt nichts machen, weil ich da... so weit weg von stand, ne? Bist auch nicht durchgekommen, weil es so voll war. Und dann irgendwann ist aber so ein Typ da rein, hat die da rausgefischt und ja. Also Bescheid. Und bei dir?
Ein lustiges Erlebnis mit Nina gewesen übrigens. Hat auch Nina wieder empfohlen. Wir waren in Köln Karneval feiern. Ich war der einzige Junge mit ein paar Pils mit und da war so ein richtiger Ranztyp, der hat da irgendwie die Mädels die ganze Zeit angesaugt und hat die auch getreten und sowas.
Was? Nennen, ne?
Haben wir ihn erstmal so ein bisschen auf Distanz gehalten so und haben gesagt, jetzt hau mal ab, der war total volltrunken. Und dann hat er ja den hier gemacht bei mir da. Und im Moment, ich bin sonst sehr, sehr zahm, hab dem dann eine gepfeffert, ne? Also voll auf die 12. Das hat nicht lange gedauert. Und dann wollte der quasi mir eine zurückballern und hat das gar nicht irgendwie so richtig geschnallt. Und Nina hat den dann quasi in Polizeimanier hat den so richtig gepackt. Und hat den halt rausbefördert. Und dann hat er irgendwie geblutet auch. Und dann geht er so zum Türsteher und sagt dann so, die hat mich gehauen. Also der hat irgendwie schon nicht mehr gecheckt, ob ich das war oder Nina das war, ne? Und dann haben die beiden Türsteher, mit der hat Nina vorher gequatscht auch, und die haben den nur ausgelammert und so, ja, genau, die hat dich gehauen, ne? Jetzt gehst mal schön nach Hause, Typ.
Alter, ohne Witz, da hat die Sabrina mir letztens, also sagt die so, boah, weißt du, Benni, ne? Hier, da war die auch mit einer Freundin unterwegs, da war so ein Typ, der hat die ganze Zeit die Mädels irgendwie angemacht, ne? Dann sagt die so, boah, dann habe ich dem eine gezimmert, bin dann zum Türsteher gegangen, hab gesagt, der hat mich angegriffen. Der Typ blutende Nase und der Türsteher hat ihn dann rausgeschmissen, Alter. Also da haben ja, wir als Männer auch echt verkackt, ne?
Ja, aber was sind zu Recht mit den Leuten, ne? Los?
Ja, ey, ich habe keine Ahnung.
Zu Recht rausgegangen. So. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt da irgendwie Streit sucht oder so, aber der hat da wirklich die Freundinnen von mir getreten und so. Und dann hat er da bei mir noch so einen Move gemacht und hat er direkt einen verpasst bekommen.
Pass auf, ich bin einmal auch aus dem Club rausgeflogen, auch aus dem Sub. Im Sub kennst du noch, ich weiß ja nicht, wann du früher mal im Sub feiern warst, da gab es damals... Die härteste Türsteherin in Düsseldorf war im Sub, die Manuela. Und das war irgendwie, die war irgendwie mit dem Chef da und ich weiß es nicht mehr. Ey, und dann war ich da feiern und ich habe damals, ja, wenn du immer in denselben Läden bist, dann siehst du immer dieselben Gesichter. Und ja, da gab es dann so ein Mädel, die hieß Annika und mit der habe ich mich dann nochmal so ein bisschen angebandelt und so. Und dann war ich an dem einen Abend so voll und die war ein bisschen riemig, ne? Und dann sind wir so ein bisschen riemig und dann sind wir zu so einem Türsteher da unten gegangen, dann habe ich dem so 10 Euro in der Hand gedrückt, ne, hab gesagt so, hey komm, lass mich mal hier ins Leergutlager rein, ne, dann hat der mich mit der so ins Leergutlager reingelassen, dann habe ich da angefangen ein bisschen mit der rumzuknutschen und so und kurz bevor es dann richtig spannend wurde, hat die Manu so die Tür eingetreten und hab mich dann da rausgeschmissen, ey, das war auch
da hat die Manu die Tür hast du jetzt gerade gesagt, dass du wegen mir das Sendeformat auf FSK Erwachsenen so stellen musst?
Ich passe mich nur an. Ich passe mich nur an.
Okay, und dann machen wir einfach mal ein bisschen auf Kuschelkurs. Wir stellen uns vor, wir sind gerade in unserem Poesiealbum und da steht die Kategorie Berufswunsch. Was wolltest du denn mal werden?
Da kommt drauf an, welches Alter du jetzt
welcher nachfragst. Jahrgang, ne? Mhm. Ist doch egal. Kannst ja so eine Chronologie aufstellen. So am Anfang war das.
Also,
ganz am Anfang war bestimmt Fußballer.
Pass auf.
Irgendwas willst du? Fußballer.
In meinem Abi-Buch steht drin, selbstständig als Gastronom. Ich habe damals viel gekellnert und so und fand die Gastronomie total reizvoll und cool, weil gefühlt immer Party, immer Saufen, immer Halligalli. Da wollte ich quasi eine eigene Kneipe aufmachen oder einen Club. Ansonsten eigentlich gar nicht so, ja, als kleiner Junge so der Klassiker, ich wollte mal zu den Cops oder Feuerwehr oder so.
Ich habe ja übrigens auch in meinem Abi-Buch steht drin, irgendwas mit Sport. Hat geklappt.
Ja, wollte sagen.
Hat geklappt.
Wollte gerade sagen, Mann.
Ja. Wie witzig. Feuerwehrmann. Ich hatte einer meiner ersten Wünsche war Zahnarzt. Ich wollte Zahnarzt werden.
Heutzutage.
In der Grundschule weiß ich noch, habe ich so einen Zahn gemalt immer und sowas.
Also heutzutage, wenn man sich mal so ein bisschen mit Verdienstmöglichkeiten auseinandersetzt und den Jobs im Detail, würde ich mich auch für ein paar andere Sachen entscheiden, aber ja. So ist das halt, ne?
Who knows? Who knows? Zahnarzt. Ich möchte gerne Zahnarzt werden. Und Fußballer war, glaube ich, auch mal zwischendurch so. Oh, Fußballer.
Aber ohne Scheiß, Zahnarzt ist geil, glaube ich. Also alle Zahnärzte, die ich kenne, sind alle immer gut gelaunt, fahren große, schöne Autos. Denen geht's gut. Zähne sind teuer, mein Freund.
Die kommen immer 5 Sekunden in so einen Raum und sagen, hallo, schönen guten Tag. Ja, und wie geht's Ihnen? Ja, haben Sie Probleme? Ne? Okay, dann machen wir auf. A13 fehlt, E75 fehlt, 214 fehlt, 315 fehlt. Okay, alles klar. Machen wir noch ein bisschen hier flüssige Zahncreme drauf und dann sehen wir uns im halben Jahr. Tschüss.
Ohne Witz, ich habe das.
Das sind die guten, ne? Aber du hast auch teilweise. Du hast teilweise auch richtig fiese Sachen, glaube ich, die du siehst als Zahnarzt. Muss nicht immer schön sein.
Ja, aber bei mir zum Beispiel der Zahnarzt, die Zahnreinigung und die Erstkontrolle machen alles die Zahnarzthelferinnen. Der kommt dann immer nur noch mal ganz kurz rein. Jo, die Kollegin hat schon gesagt, sieht alles gut aus, gucken wir noch mal rein. Nö, super, dann sehen wir uns in einem halben Jahr, ne? Und geht wieder raus. Das Einzige, wo man wirklich sagen muss, klar, wenn was gemacht werden muss, macht das natürlich meist der Arzt, ne? Und ich habe jetzt wieder ich bin ja so Anti-Erotik 1000. Ich habe ja so eine Knirschschiene zum Pennen. Und die hat der dann
hatte fertig ich auch
gemacht.
Mal, ja.
Die hat der dann fertig gemacht auch.
Ja, was macht der da? Einen Beißabdruck?
Den Abdruck, den machen noch die Arzthelferinnen. Er schleift das Ding dann passend, wenn ich die bei der Anpassung.
Ja, ja,
genau. Also ich glaube, als Zahnarzt geht es dir gar nicht schlecht.
Ja, nein, schlecht gehen auf keinen Fall. Also dir geht's gut als Zahnarzt. Aber ja, jeder Beruf hat sein Für und Wider. Du musst halt einfach daran aufgehen. Dann ist der geilste Beruf der Welt nichts für dich, wenn du da keinen Bock drauf hast.
Also ich glaube, das Wider als Zahnarzt wäre, dass du schon um 6.30 Uhr in der Praxis sein musst.
Ja, das ist natürlich weit.
Die haben ja meistens
schon
um 7 Uhr, 8 Uhr oder sowas.
Dann lass uns doch mal fett ins Thema für heute einsteigen. Wir müssen ja ein bisschen 57 Minuten aufholen heute, Potti, ne? Kommentare müssen wir nächste Woche
nächste Woche geht nicht. Also der Kracher, den wir jetzt schon ein paar Mal angekündigt haben, der kommt jetzt wirklich.
Er kommt. Na, kündige es noch nicht an, bitte. Also spekulativ könnte sein, dass wir nächste Woche mit diesem bekannten Menschen dann aufzeichnen werden. Dann kommen die Kommentare vielleicht auch ein bisschen kurz. Wir sammeln in der Zeit und nach unserer Sommerpause, dann gibt es richtig ein Kommentarfeuerwerk. Aber
doch,
lass uns einfach ins Thema einsteigen.
Ja, einen Kommentar möchte ich aber noch vorlesen. Ein einziges. Und zwar Christopher Biel, der hat erst vor einer Stunde kommentiert und zwar Folge 21, die maßlose Meckerei. Und der Kommentar war maßloses Meckern, Doppelpunkt. Mehr davon, mehr Rage on point.
Das ist
Mic
gut.
Drop. So, das war der einzige Kommentar, den ich jetzt eben vorlesen wollte.
Ja, das hört sich doch mal Chicobello an.
Chicobello.
Chicobello. Wir hatten ja im Vorfeld nochmal kurz gesprochen und ich hatte ein Thema vorgeschlagen. Und ich weiß gar nicht, wie man es jetzt so grob nennt, aber im Prinzip, wie man jetzt quasi in das Thema mediale Öffentlichkeit hier so einsteigt, wie man dazu kommt. Darauf gekommen bin ich jetzt, weil ich das jetzt auch tatsächlich so ein bisschen intensiviert habe. Ich meine, du ja auch schon was länger im Geschäft bist und dich auch oft neu erfindest und versuchst immer wieder neue kreative Formate zu entwickeln. Und vielleicht gibt es einen Ausblick, wo du dich in ein paar Jahren siehst und wie du das weiter gestalten willst und was so deine Pläne sind. Aber vielleicht zunächst interessiert erstmal unsere Hörerschaft hier. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Wie hat's dich quasi dahin verschlagen, wo du jetzt gerade bist? Also du bist ja schon länger eine Rampensau, du bist ja nicht erst seit ein paar Wochen da, du bist ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Wie hast du angefangen? Wie lange machst du es schon?
Ich dachte, du fängst jetzt an als Rising Star, mein Freund.
Du bist ein Rising Star, ey, das ist so ein Schnüppchen, ey, irgendwie so ein Funkelblitzer. Piu. Du bist der Host. Ich habe dich quasi gefragt hier. So, jetzt, zack. Ja, komm.
Mann,
leg mal vor hier.
Boah, also ich habe gerade auch schon, bevor wir jetzt gestartet sind, habe ich auch dem Daniel schon gesagt, eigentlich würde ich jeder Mensch, der mich fragt, ey, soll ich YouTuben, würde ich sagen, lass die Finger davon. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal die Entscheidung treffen könnte, würde ich es tatsächlich nicht machen.
Und warum?
Es ist doch sehr vereinnahmend, es geht viel Zeit drauf und auch wenn man natürlich, also ich bin natürlich auch ein bisschen anders gestartet, aber auch wenn ich mittlerweile, glaube ich, einen ganz coolen Drive habe, wo ich sage, okay, ich mache halt, wenn es passt, irgendwie hat man so immer so einen kleinen Druck im Nacken und denkt sich doch, ah, jetzt muss ich mal wieder und das kann wirklich schnell dazu führen und das ist ganz witzig, weil ich jetzt ein neues Format gelauncht habe, der Fokus halt, oder es heißt einfach Fokus. Und da war auch so von ein paar Leuten so das Thema so in Anführungszeichen Brettspiel-Burnout oder wenn das Hobby zur Last wird und sowas. Das ist, glaube ich, ein Thema, was auf jeden Fall ja präsent ist. Und ich meine, man sieht es auch bei vielen anderen Kanälen. Ne? Schau mal, nehmen wir jetzt mal ein ganz prominentes Beispiel, Hunter und Friends jetzt oder ehemals Hunter und Kron. Da gab es bestimmt noch mehrere Gründe, aber hast du bei Kron zum Beispiel gesehen, oder ist ja eine Vermutung zumindest, vielleicht bewege ich mich jetzt auch komplett auf dem Holzweg, aber ich glaube halt durchaus, dass bei ihm auch so war, dass er halt natürlich das Business, also wenn ein Hobby zum Business wird, ist immer so ein bisschen die Gefahr dahinter, dass der Spaß verloren geht. Ich merke das jetzt immer noch, auch immer schon, und ich bin bei weitem noch nicht bei einem Level, wo andere schon sind. Ich nehme Brettspielblog, Better Board Games, keine Ahnung was. So, da merkst du halt, dass da ein ganz anderer Zug hinter ist, ne? Also, dass die Leute erwarten ja dann irgendwann auch was, ne? Also, ich sag mal so, wenn Better Board Games jetzt plötzlich so ein Krippel-Content wie ich jetzt produzieren würde, weiß nicht, wie die Leute reagieren würden. Und man kommt ja immer auf so ein Level und das will man dann auch halten. Und auch diese Rotation, was die Spiele angeht, ne? Ich habe den Daniel zum Beispiel immer dafür beneidet, er ist ja wirklich einer von denen, immer wenn ein neues Spiel reinkommt, wird das innerhalb von 5 Tagen meistens gespielt, bis auf eine Handvoll erlesener Spiele, die es noch nie auf dem Tisch geschafft haben. Da komme ich immer gar nicht zu, ne? Weil, also es kommt halt immer drauf an, wie man den Content gestaltet. Ne? Und ich sah zum Beispiel, habe den Anspruch, wenn ich jetzt eine Rezension mal mache, obwohl ich davon eh so ein bisschen weg möchte, aber wenn ich eine Rezension mache, dann will ich das Spiel auch eine bestimmte Anzahl an Partien gespielt haben. Ne? Aber dann bist du wieder, spielst du erstmal nur dieses Spiel, dann kommst du gar nicht denn zu sagen, okay, ich spiele jetzt an 5 Tagen 5 Spiele, sondern du spielst an 5 Tagen 1 Spiel, damit du hinten raus dann sagen kannst, okay, das ist so und so und so. In der Zwischenzeit kommen aber schon wieder 2, 3 andere Spiele. Dann ist es natürlich so, wenn du eine gewisse Zeit irgendwie dabei bist, ich habe das letztens auch erstmal gecheckt, also es sind jetzt tatsächlich fast 3 Jahre, die ich das jetzt mache, und man erarbeitet sich natürlich auch einen gewissen Impact, den man hat, was natürlich cool ist, weil auch Verlage natürlich auf einen zukommen. Ich habe natürlich mittlerweile dann auch irgendwelche Previews, wo ich Anfragen für bekomme und so weiter, aber jede Preview, die du auch annimmst, da gibst du halt Zeit für auf, ne? Und die du auch wieder investieren musst. Und ich weiß nicht, ob ich's wirklich nochmal so machen würde. Und wenn, würde ich es vielleicht mal ein bisschen anders aufsetzen. Jetzt ist man halt einmal in der Suppe drin, dann macht man es halt irgendwie. Und ich meine, das klang jetzt vielleicht ein bisschen negativ, ne? Ich meine, ich liebe es trotzdem, ich mache das trotzdem gerne, auch wenn ich mal so meine Phasen hab, ich bin manchmal wirklich auch hobbymüde, tatsächlich. Manchmal habe ich auch so eine Woche oder zwei, wo ich mir denke, komm, lass mich mit allem in Ruhe, da geht mir jeder Post über, hey, habt ihr den Kickstarter schon gesehen, oder yo, wie fandst du das Spiel, voll auf für Eier. Da würde ich am liebsten echt einfach alles auf stumm schalten und mich mal gar nicht damit befassen. Dafür habe ich auch wieder Zeiten, wenn ich wieder sehe, perspektivisch, ich kann mehr zocken, so wie es momentan ist, natürlich dann wieder cool. Also man muss halt so eine Balance finden, ne? Und ja, im Prinzip habe ich das ganze Jahr, habe ich, glaube ich, auch schon mehreren Stellen mal kommuniziert, dem Stefan Godot zu verdanken, weil der ja damals sagte so, ey, Benny, machst ein paar Videos, komm ich vorbei, machen wir. Ja, und irgendwie habe ich mich überreden lassen. Und bei dir, wie war es bei dir?
Brauche jetzt, glaube ich, so einen Anstoß, ne? Ja, grundsätzlich bin ich ja auch, ja, ich bin da affin für, also für so Sachen, wo man auch mit Leuten in Kontakt tritt, wo man Leute unterhält, Leuten Freude bereiten möchte, und das nicht nur so im stillen Kämmerlein, sondern auch, wo man vielleicht so ein bisschen abchecken will, wie kommt man so an? So, macht das, bereitet das Leuten Spaß und kann man Leute unterhalten. Und das macht man in gewisser Weise auch in der Schule. Ne? Also das bringt ja meinen Beruf dann auch mit, dass man den Schülern was beibringt, aber die gleichzeitig nicht nur irgendwie so mit Input befüllt, sondern dass so eine Interaktion ist. Und immer abcheckt, ist die Art und Weise, wie man das so rüberbringt, auch so zufriedenstellend für alle Beteiligten. Ist das für mich zufriedenstellend, ist das für die Schüler zufriedenstellend? Und ich meine, das Brettspiel-Hobby ist natürlich einfach geil, ne? So ist es, seitdem ich nicht mehr Fußball spiele, beziehungsweise nicht mehr aktiv, ist das nochmal intensiver geworden. Und ja, ich hatte immer Respekt davor, vor diesem Umfang, den jetzt so YouTube beispielsweise bietet, war aber immer gerne irgendwo auch dabei, ne? Ich war bei dir schon auf dem Kanal, ich war beim Stefan auch schon auf dem Kanal, ne, beim Boardgame Digger und habe da auch so ein paar Sachen mit begleitet. Das hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe so ein bisschen so dieses Ding dahinter gescheut, was das für ein Arbeitsaufkommen ist, ne? Das, was du auch sagst, ne? Es bleiben andere Dinge dann auch auf der Strecke. Man denkt, man sieht hier so ein 15 Minuten Video. Das ist ja aber nicht nur eben diese 15 Minuten und dann ist es erledigt, sondern du machst dir Gedanken darüber. Du planst das vor. Was will ich machen? Wie soll das aussehen? Nehme eine Kamera auf, dann passt das vielleicht nicht. Dann muss ich es nochmal neu aufnehmen. Dann muss ich das schneiden. Dann muss ich. Und schon bist du gedanklich und auch körperlich natürlich da so ein bisschen befangen oder gefangen. Und das nimmt Zeit in Anspruch. Dann fing es ja letzten Endes an, dass wir gemeinsam den Podcast hier gestartet haben und das war für mich auch jetzt nochmal so ein geiles Format. Wir haben uns, verwirklichen uns hier oder ja, wir kreieren dann Content, wie man so schön sagt. Und letzten Endes ja noch auf eher die leichtere Weise, ne? Also wir haben einen Talk und da ist nicht viel mit Zusammenschneiden oder Effekte reinbringen und sowas, ne? Aber das ist ja auch der technische Teil, den du ja übernimmst. Und ja, und jetzt hat es irgendwie so angefangen, dass ich gesagt habe, komm, ich will das. Also Instagram hat mich irgendwie nicht so ganz zufriedengestellt. Da habe ich ja mal Bilder gepostet, ein bisschen was unter die Kommentare geschrieben, aber irgendwie habe ich selber gemerkt, das ist nicht so meins, nur irgendwie was schreiben. Ich will das eher dann auch so ein bisschen mit Emotionen befüllen und das klappt halt eher so dann tatsächlich in Videoform. Und das wollte ich eigentlich grundsätzlich gar nicht, weil ich jetzt dachte, ja gut, das ist ja viel zu viel und ja, jetzt musst du eine Kamera kaufen, das kostet wieder Geld, dann musst du da irgendwie Equipment, dann brauchst du da ein Schneideprogramm, dann musst du dich daran anklemmen und Stand jetzt, wo ich gesagt habe, das will ich nie machen, ist es tatsächlich gefühlt eine Befriedigung, du nimmst dir was vor, du machst das und am Ende hast du ein fertiges Produkt erstellt. Das heißt, du hast am Ende des Tages irgendwie was vorzuweisen, sagst, geil, habe ich jetzt gemacht und man ist dann so ein Stück weit stolz darauf und wenn die Leute dann noch das Feedback geben und sagen, ja, super. Das Problem ist, lohnt sich dieser Zeitaufwand, den man reinsteckt, langfristig, ne? Also, wenn das jetzt ein paar Leute nur gucken und du steckst da zig Stunden am Tag rein, lohnt sich das? Ich meine, jetzt hast du natürlich schon eine deutlich bessere Viewerzahl. Deine Videos sind auch dadurch deutlich hochwertiger über die ganze Zeit jetzt. Aber ich glaube, das muss immer in Relation stehen auch, ne, dass du den Content, den du erstellst, dass der auch in Relation zu deiner Zuschauerschaft dann ist, ne? Wenn du jetzt die Bomben-Videos da abfackelst und 24 Stunden für ein Video brauchst und dann gucken sie drei Leute an, dann irgendwie Thema verfehlt. Dann hast du entweder eine falsche Richtung eingeschlagen oder irgendwie musst du da was an deiner Strategie ändern. Aber das sind halt die Überlegungen. Spaß macht das jetzt auf jeden Fall. Ja.
Aber mal schauen, Qualität, wie sich das entwickelt.
Aber ich bleib da ganz offen.
Qualität in den Videos ist nicht, zieht nicht die Klicks. Habe ich früher auch mal gedacht, ich habe auch gedacht, so, boah, je besser die Qualität irgendwie, umso besser. Also es gibt genug Kanäle, die in meinen Augen qualitativ keinen hochwertigen Content machen, also sei es vom Schnitt oder vom Bildmaterial, die trotzdem viele Klicks generieren. Ja. Also das ist überhaupt gar nicht das Thema, ne? Ich meine, um da vielleicht nochmal die Kurve zu schlagen, ne? Vielleicht gibt's ja jetzt den einen oder die andere unter euch, die auch sagen so, boah, ich würde das gerne mal machen. Ich meine, klar, wie habe ich angefangen? Meine ersten Videos waren Huawei P10, Stativ, Huawei P10 da reingeklemmt, das Ding irgendwie abgefilmt und dann irgendwie ganz krüppelig zusammengeschnitten und da hat mir der Stefan Godot damals noch irgendwie bei After Effects so ein kleines Intro gebastelt und so. Das reicht für den Anfang, das war aber nie mein Anspruch halt, ne? Und es kommt immer darauf an, wo man hin möchte, was man machen möchte. Eine Kamera kriegt man heutzutage immer irgendwo her, ganz passabel, das geht schon. Aber es gibt halt so viele Sachen, die halt da drum rumliegen, ne? Also um vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil es ja auch immer wieder Leute gibt, die fragen, was kostet das wohl alles? Also das Equipment, was ich momentan nutze, ne, also man muss jetzt erstmal eine Milchmännchenrechnung, das sind 4 Kameras. Davon sind es 3 Alpha 6000, 2 Alpha 6000, eine Alpha 6400 und eine Alpha 7 Mark II. Das heißt, wer so ein bisschen rechnen kann, die Mark 7, die liegt so bei 1500 Euro, die 6400 bei 1000 Euro, die anderen beiden nochmal so bei 500. Also kannst du schon mal rechnen, sind schon mal 3500 Euro nur in Kamera-Equipment. So, dann habe ich mir neue LED-Leisten geholt, weil die Softboxen einfach unpraktisch waren und auch nicht wirklich ökonomisch. 250 Euro nur für die Beleuchtung. Ne? Also dann bist du schon fast bei 3.750 Euro. Dasselbe noch meine Mikrofone, dann bist du schon bei 4.000 Euro. Dann habe ich mir ein Blackmagic Design TV-Rig geholt, damit ich eben theoretisch Live-Schnitt betreiben kann, wie bei einer Fernsehshow. Auch nochmal, weiß ich gar nicht, wie viel das waren. Ich glaube, ich habe das etwas kleinere geholt. Das lag dann irgendwo bei 300 Euro nochmal, ne? Plus die ganzen Kabel, plus die ganzen Kabel, Stromanschlüsse, die Akkumodule für die Kameras. Ich glaube, Stativ habe ich schon genannt, die ganzen Kabel und so weiter und so weiter. Plus dann natürlich habe ich laufende Kosten, indem ich halt irgendwie meine Creative Cloud habe für die Thumbnails. Das mache ich aber Photoshop. Das Logo habe ich ja alles selber erstellt über Illustrator. Ich habe mein Intro selber erstellt über After Effects. Das sind halt auch Dinge, die kann man natürlich
Ich muss mal hier mitschreiben.
Ja, die kann man mal eben natürlich für Geld irgendwo in Auftrag geben. Das habe ich halt auch alle selber gemacht und habe natürlich aber dann eben für die Creative Cloud laufende Kosten, für die Schnittprogramme, das habe ich mir natürlich nochmal besorgt, alles. Dann, ich meine, die Kosten teilen wir uns, ne, für den Host, für den Podcast. Also alleine der monetäre Wert, den ich reingesteckt habe, plus natürlich, die Leute denken ja immer, als YouTuber, Podcaster kriegst du alles in den Arsch geblasen. Also ich würde tatsächlich sagen, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo die wenigsten Spiele irgendwelche Rezensionsexemplare sind, weil ich mich einfach auch diesem Druck gar nicht aussetzen möchte und weil meistens die Spiele, die wirklich spannend sind, ich lasse mir ja nicht einfach ein Rezensionsexemplar schicken, damit ich ein Rezensionsexemplar habe. Weißt du, was ich meine? Es muss ja auch irgendwo ein Spiel sein, was mich catcht, wo ich Bock drauf habe. Und da habe ich auch jetzt bei der Brettspiel News, glaube ich, ist das irgendwie, haben die mich auch so interviewt, habe ich auch gesagt, ich finde dieses so eine ganz komische Entwicklung, dass irgendwie immer nur noch um diese Rezensionsexemplare geht, aber der monetäre Wert, der da drin steckt, ist weit über 5.000-6.000 Euro, was ich da reingesteckt habe, und da ist die Zeit noch überhaupt nicht mitberechnet. Ne, das, was du nämlich sagst, ich kann natürlich so einen One-Shot machen, setz mich einfach vor die Kamera, erzähl ein bisschen was, halt ein paar Spiele in die Kamera, ohne Blende, ohne Schnitt. Ja gut, dann sitze ich eine Stunde vor der Kamera, dann kann ich das sofort rendern und hochladen, dann ist der Aufwand gering. Fange ich aber alleine die Tatsache, und das ist so eine Kleinigkeit. Ich habe ja zum Beispiel das Quick-and-Dirty-Format. Da blende ich ja sonst, also mittlerweile habe ich die Template ein bisschen geändert, aber sonst habe ich immer dann quasi, dann kam so ein kleiner Bumper rein, dann kam die Spieleschachtel reingeflogen, dann ist einmal das, ne, eingeblendet worden, Spielname, Spieler von bis und so weiter, ne? Wenn man das mal für 20 Spiele macht, alleine diese Einblendung zu machen, das kann in die Stunden gehen, weil du eben immer die Schachteln wieder downloaden musst sie dann manchmal in Photoshop nochmal bearbeiten, reinpacken, die Animation umtippen und so weiter. Das ist so viel Zeitaufwand, der halt da reingeht. Deswegen sage ich auch, ich würde es wahrscheinlich nie wieder machen, aber jetzt bin ich halt einmal in der Scheiße drin, und auf der anderen Seite natürlich hat man halt auch einen Mehrwert. Ne? Ich meine, wir beide hätten uns dadurch sonst nie kennengelernt. Es gibt etliche wirklich tolle Menschen, die ich dadurch nie kennengelernt hätte. Und erst heute hat mich wieder einer angeschrieben und gesagt so, ey Potti, ey, ich komme aus Bochum, soll mal einen wegzocken. Das ist natürlich auch cool. Und wie du schon sagst, also ich werde auch nie vergessen, die ersten Videos, die waren der letzte Scheiß, aber stolz wie Bolle, ne? Weil man so irgendwie das Gefühl hatte, so, man fühlte sich so, ey, Alter, ich hab hier ein geiles YouTube-Video produziert, und ne, das ist natürlich auch cool. Und mittlerweile ist ja auch so, wenn man seinen eigenen Standard erreicht, und ich bin mir ja mittlerweile an so einem Punkt, wo ich zumindest so viel Know-how besitze, dass ich auch immer mal was probieren kann, sei es einfach eine neue Bauchbinde mal programmieren oder sei es irgendwie ein Intro mal machen oder ein Logo erstellen. Man lernt ja auch viel. Und dann macht's auch einfach, natürlich macht's dann auch Spaß.
Es hat auf jeden Fall einen Mehrwert. Ich habe jetzt auch in der ganz kurzen Zeit, wo ich jetzt dann so ein paar Videos gemacht habe, auch festgestellt, dass der Lerneffekt, die Lernkurve tatsächlich sehr hoch ist. Ich habe es ja auch jetzt erstmal so, wo ich gesagt habe, ich habe eine Kamera und dann nehme ich so einen One-Shot auf einfach und dann lasse ich das, dann muss ich nur vorne und hinten was wegschneiden. Und jetzt habe ich natürlich auch schon angefangen, ich habe jetzt mal ein Regelvideo aufgenommen, einfach mal zu gucken, so wie funktioniert das, macht das Spaß. Und das ist schon deutlich mehr, ne? Weil du musst dann zwischendurch mal stoppen, dann nimmst du nochmal eine andere Einstellung, dann baust du das noch dahin. Und ich habe es ja jetzt sogar auch noch einfach, dass ich wirklich zwei Kameraeinstellungen hatte. Einmal mich, dann das Spiel und dann wieder die andere Perspektive. Das geht ja auch. Also ich glaube, nach oben sind dann keine Grenzen. Wichtig ist, glaube ich, dass man ja, dass man da Spaß dran hat auch und dass da authentisch bleibt. Jetzt habe ich heute mal ein Let's Play aufgenommen, ganz witzig. Habe das draußen mal gemacht und ja, dann labert man halt zwischendurch so ein bisschen. Das fand ich jetzt auch ganz cool. Aber ja, muss man halt mal schauen, wie das Ressourcen frisst. Jetzt habe ich natürlich auch frei und kann das natürlich auch machen. Wenn ich jetzt im normalen Schulalltag bin, da weiß ich auch nicht, ob ich da Video um Video schießen kann. Aber ein schönes Stichwort, wo du gesagt hast, so man setzt sich dann so ein bisschen unter Druck, weil gerade am Anfang will man natürlich schnell viel Inhalt irgendwie präsentieren, damit die Leute aufmerksam werden. Und du hast natürlich einen Standard, wo du sagst, ich muss jetzt dann aber mindestens einmal die Woche zwei Videos hochladen, weil wenn ich das nicht tue, dann wenden sich die Leute hinterher ab oder sagen, ey, was ist da los? Oder die haben eine Erwartungshaltung. Das ist halt auch so ein bisschen die Krux, dass man nicht zu viel gibt. Dass die Leute dann sagen, ach jo, der lädt ja viermal die Woche ein Video hoch. Was ist da los? Warum macht er es nicht? So wie bei Hunter und Friends, ne? Also jetzt, da kommt jeden Tag ein Video, da läuft die Maschinerie. Und das ist, glaube ich, auch, der Kron hat noch einen anderen, der ist ja Drehbuchautor. Und irgendwann hat er gesagt, das ist für mich einfach mein Hobby. Und das ist mir zu viel. Und hat dann letzten Endes dann quasi die Reißleine gezogen, ne? So nach dem Motto, das passt nicht. Die Frage ist halt, wo willst du hin, ne? Und das ist das ja auch, was du gerade meintest. Will ich das hauptberuflich machen? Ist das nur mein Hobby? Und ist das ein bisschen Hobby plus, dass ich da ein bisschen mehr mache? Ist halt dann die Frage. Wie siehst du dich denn also in naher Zukunft? Also du hast ja Formate, versuchst das auch immer wieder irgendwie neu zu erfinden. Wie gehst du auf Ideensuche und was willst du zukünftig gerne machen?
Ja, also mit den Formaten, ich meine, da ist natürlich auch jeder anders, ne? Wie du schon sagst, am Anfang fängt man erstmal so an, sich in dieser Nische, in der wir uns befinden, natürlich irgendwo zu positionieren, ne? Dass man erstmal zeigt, ey, hier bin ich und das kann ich und, ne? Ich habe allerdings natürlich dann irgendwann gemerkt, und das wirst du auch merken, und du hast ja auch schon gesagt, so jetzt so ein Let's Play und so ein Regelvideo, das sind sehr aufwendige Videos. Also so ein richtig gutes Let's Play, also ich habe auch Let's Plays schon mit zwei Kameraeinstellungen gefilmt. Ja, es war okay. Ich habe auch mit dreien schon welche gefilmt, das war okay. Aber da, wo ich zum Beispiel hin möchte, da arbeitest du halt mit 4, 5 Kameraeinstellungen. Und das ist dann hochgradig aufwendig, ne? Dann hast du 4 Tonspuren, dann hast du 5 Kameraspuren. Dann geht das Ganze natürlich halt in einen gewissen Aufwand. Und da muss man natürlich dann gucken, okay, wo gehe ich hin? Denn das, was du vorhin gesagt hast, stimmt nämlich, ne? Also das wirst du auch merken. Du hast ja bei YouTube immer diese Insights, wo du gucken kannst, ey, wie ist zum Beispiel die Watchtime? Und selbst unser Podcast, der natürlich ganz gut geklickt ist und so, aber so eine Stunde, so eine Folge geht 1,5 Stunden. Du hast aber keine Watchtime von 1,5 Stunden. Du hast natürlich ein paar Leute, die hören das Ding durch, ja, unterbrechen vielleicht ein paar Mal. Du hast aber auch manche Leute, die skippen zum Beispiel nur, hey, mich interessieren nur diese 20 Minuten, wo Heider und Potti über ihre Spiele reden. So, weißt du? Und dann wirst du am Ende, und das ist ja auch wieder so eine YouTube-Algorithmus- Geschichte, ne? Also YouTube guckt halt an, wie ist die Watchtime, wie ist geklickt, wie sind die Interaktionen und so weiter. Und da muss man halt wirklich gucken, und deswegen bin ich von gewissen Videoformaten auch so ein Stück weit weggegangen, weil der Aufwand ist einfach nicht wiedergespiegelt hat. Und wenn du dir mal die gesamte YouTube-Branche anguckst, was so Brettspiele angeht, die wenigsten setzen sich wirklich noch hin und machen aufwendige Rezensionen. Ne, die wenigsten wollen wirklich aufwendige Regelvideos machen, obwohl ein richtig gutes Regelvideo ist super und ein richtig gutes Regelvideo bringt ja auch viele Klicks und, ne, Aber es macht halt keiner, kaum einer, weil es aufwendig ist. Und mit einem guten Regelvideo meine ich nicht, und ne, also jetzt nicht in deine Richtung, aber allgemein meine ich jetzt nicht irgendwie nur eine Kameraperspektive, wo ich dann die ganze Zeit davon erzähle, sondern da kann man auch viel mit Blenden spielen oder also da kann man eine Menge machen, das wirst du auch merken. Bei dir ist das ja so, du arbeitest dich da ja gerade ran, dass du wirst auch, so wie ich dich kenne, wirst du auch irgendwann anfangen, da Dinge auszuprobieren und sowas, weil du ja auch ein sehr wissbegieriger Mensch bist. Und geht einfach viel mehr. Und da muss man halt gucken, ne? Und bei mir ist es halt irgendwann, um jetzt zur Ursprungsfrage zurückzukommen, bin ich an so einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich liebe dieses Hobby und da möchte ich auf jeden Fall erstmal drin bleiben. Natürlich gab es auch schon mal Überlegungen, wo ich gesagt habe, so okay, vielleicht will ich auch irgendwie was ganz anderes machen, aber irgendwie ist dann doch, man hat sich ja noch so ein kleines Baby aufgebaut und denkt dann so, ah, irgendwie, jetzt hast du hier schon eine feste Community und sowas, ne? Und dann kam aber so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, so, dann will ich aber wenigstens in eine Richtung gehen, wo ich Spaß dran habe, ne? Und deswegen kamen jetzt die Brettspieltypen. Ist jetzt schon wieder ein bisschen was her, allerdings sind jetzt die nächsten Folgen auch wieder geplant. Das ist zum Beispiel was, was kommt. Und da habe ich mich, also auf der einen Seite erfindet man sich manchmal selber, wie jetzt mit dem Fokus. Das war halt so ein Ding, ich habe überlegt, Mensch, ich würde gerne auch mal so ein bisschen Journalismus betreiben, wo ich wirklich hochwertig recherchiere. War natürlich so ein bisschen inspiriert von Rezo zum Beispiel, der ja auch immer sehr, sehr politische Videos auch gut recherchiert, meiner Meinung nach, präsentiert. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, aber sowas gibt's für unser Hobby halt nicht, ne? So, also man guckt natürlich auch schon immer, man lässt sich inspirieren und die Brettspieltypen sind halt auch so ein Mix aus Varion und Bullshit-TV so ein bisschen, ne? Wo ich dann für mich natürlich auch so einen Mittelweg gefunden habe mit dem Verkleiden noch und sowas. Und auch da habe ich ja jetzt auch in diesem einen Video auch nochmal gesagt, dass ich zwei ganz große Projekte noch im Hintergrund laufen habe, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die langfristig einen sehr großen Teil auf meinem Kanal einnehmen werden, einfach weil sie vom Aufwand her sehr groß sind. Aber da muss man halt einfach auch seinen Weg finden, ne? Und wie du schon gesagt hast, ne, wo will ich hin? Will ich damit Geld verdienen? Will ich einfach sagen, hey, mir reicht's, wenn ich ab und zu mal ein Spiel umsonst kriege? Geht's mir einfach nur um die Interaktion? Und ich glaube, das ist so der spannende Punkt. Da muss man sich aber, und da sollte man sich von Anfang an Gedanken drüber machen, weil ich glaube, und das sieht man auch bei manchen Kanälen, die starten manchmal mit einer falschen Intention oder ändern ihre Intention und dann ändert sich auch der Content und auch die Authentizität. Ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Ich habe mir jetzt tatsächlich auch so ein paar Post-its gemacht und da habe ich unter anderem sogar auch aufgeschrieben, so eine Cooking Corner mit einzubauen, weil ich koche ja super gerne, poste die Bilder und ich kriege fast mehr Feedback übers Kochen als übers Brettspielen. Und das können wir halt auch vorstellen, aber das ist natürlich auch wieder so eine Frage, wie macht man das dann in der Küche und wie, also das heißt, ich mache mir dann auch Gedanken, aber das soll auch nicht zu krass in mein Privatleben dann noch so reinspielen, ne? So, das ist halt so die Frage, wann ist man so gläsern, dass man einfach quasi, das habe ich nämlich auch keinen Bock, so, hallo, so wachst du morgens schon auf, so, bist schon geschminkt und hast die Zahnbürste und sagst, hey, ich starte den Tag. Das bin ich dann auch wieder nicht, aber irgendwie habe ich auch Bock, sowas dann irgendwie mal aufzunehmen. Und solange ich da Spaß dran habe, also für mich soll es ein Hobby bleiben und einfach Spaß bringen. Und aber ich meine, klar, es gibt, was du gerade sagst, ne, es gibt wirklich aktuell weniger krasse, aufwendige Videos, gerade im Brettspielbereich, ne? Ich meine, klar, du siehst so einen Monte, der macht da seine Videos, irgendwie nur Streams, der hat 1 Million Klicks und der sitzt einfach irgendwo da auf Kreta mit seiner Freundin und labert. Also das ist, es gibt halt auch viele, glaube ich, die einfach schnell Klicks mit wenig Aufwand haben wollen und es funktioniert auch. Man weiß nicht genau, wie sich das so entwickelt, ne? Ob man da irgendwie von Mund zu Mund irgendwie so. Es gibt auch super viele interessante Formate, ne? Ich finde zum Beispiel auch das Format von Geno Solo oder Becky, du siehst die nie, aber irgendwie fesseln die einen trotzdem so an den Kanal, ne? Das heißt, es heißt auch nicht immer, dass du wirklich so ein aufwendig krasses Video hast, sondern manchmal ist auch so dieses Mystische so dahinter, dass man gar nicht weiß, wie sieht die Person aus oder was macht die Person. Und da ist halt auch die Qualität, ne? Wie so ein Spiel richtig dann so auseinandergenommen wird. Bei Becky zum Beispiel oder Geno Solo macht wirklich tolle Regelerklärungsvideos und nur mit Fokus auf das Spiel und er bringt dann so die Story so ein bisschen rüber. Ich finde Tom Wessel zum Beispiel auch geil, dass er eigentlich die Brettspiel-Reviews so kurz und knackig hält. So, ne? Also so wirklich in 10, 15 Minuten so die wichtigsten Punkte benennt von einem Spiel, dass man irgendwie einen Eindruck hat, sagt mir das zu oder nicht. Der macht ja aber kein Regelerklärungsvideo, sondern eben kurz so eine Review zu diesem Spiel. Das ist halt auch die Frage. Da muss man einfach gucken, so was liegt einem, was macht man dann gerne oder was guckt man auch gerne. Und ich glaube, man kann sich wirklich ganz gut orientieren, wenn man selber sagt, ich will sowas auch starten. Was sagt einem selber zu? Oder was fehlt einem? Das ist so meine Herangehensweise. Was fehlt mir denn, wenn ich jetzt ein Video gucke? Wo ärgere ich mich drüber, wenn ich sage, ja, das hätte man aber so und so machen können? Und letzten Endes ertappt man sich dabei, dass man sagt, boah, man kann auch nicht alles irgendwie dann so rüberbringen, so was man wollen würde. Am liebsten würde ich auch einfach mit dir Videos machen wie Will Wheaton, ne? Wir sitzen da zu viert an einem Tisch und haben da so ein Kamerad, die einfach die Kameraperspektiven auf so ein Close-up auf das Brettspiel und wir haben einfach so einen spaßigen Abend und irgendwie wird trotzdem alles eingefangen. Das ist ja die Frage, ne? Wie, also welche technischen Möglichkeiten hat man so? Ja, dann
das Equipment habe ich ja jetzt. Deswegen habe ich es mir gekauft, nehmen, um mal ein bisschen zu spoilern, aber das ist auch eins der Formate, was jetzt auch ansteht, sobald sich das mit Corona so ein bisschen beruhigt. Also auch wenn jetzt die Inzidenzen niedrig, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, nee, bevor ich hier meine zweite Impfung habe, mache ich noch nichts und so, ne? Und sobald das der Fall ist, also hier sind schon, kann ich schon mal spoilern, Raumschiff Enterprise Let's Play ist auch schon geplant. Den Kaminga habe ich schon eingeladen, mit Timo habe ich schon gesprochen, also das wird schon eine ganz freakige Runde. Ja, da wird das, ja, definitiv.
Aber das ist halt auch wieder, ne? Dann sehen die Leute am Ende dieses fertige Produkt und das Material sichten alleine, ne? Ich meine, das Schlimme ist jetzt nicht, die Kameras irgendwo hinzustellen, wo sie hinpassen, sondern tatsächlich, ich weiß noch, wie wir damals mit dem Timo ein Dice Throne Let's Play gespielt haben und jeder mit seiner Kamera und eine Frontkamera gespielt haben und alleine das irgendwie zusammenzuschneiden. Wenn du dann noch mehr Kameras hast und du hast halt einfach so viel Input und du musst da gucken, was, welche Kameraeinstellung nehme ich jetzt in dem Moment. Das heißt, du machst ja im Prinzip dann vier Jobs auf einmal. Du machst den Schauspieler, du machst den Kameramann, du machst den Regie-Johnny. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Das ist schon viel Aufwand letzten Endes für das Entertaining dann, ne? So an der Stelle.
Absolut. Absolut. Aber das ist halt, das geht leider manchmal auch verloren. Also nicht an allen Stellen, aber ja, ich meine, die Leute sind natürlich auch mal so ein bisschen verwöhnt, ne? Und man darf auch immer nicht vergessen, was ich jetzt eingangs erwähnt habe. Equipment kostet Geld, ne? Vieles kostet Zeit und auf der einen Seite ist natürlich immer ein gewisser Anspruch gut und auch so konstruktive Kritik finde ich auch immer wertvoll, aber man muss auch manchmal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also wenn zum Beispiel so ganz junge Kanäle, da gibt es dann auch gern mal so dann schon Kommentare, ey, der Ton ist ja richtig schlecht und so, ja, Keule kostet Kohle halt, ne? Also, aber das ist, ja, wie gesagt, das ist immer schwierig, wo man halt hin, was will ich machen. Und also jetzt mal so als Beispiel, kennst du noch die Brettspiel-DNA? Das war irgendwie so wahrscheinlich total, also eigentlich ein total knuffiges Pärchen. Ich weiß nicht mehr, wo die herkam.
Osteuropäisch.
Ja, sie hatte einen sehr osteuropäischen Akzent und er, weiß ich nicht, wo die herkam. Die Kamera war noch unter, weiß ich nicht, was für eine Qualität. Und das war schon übel. Und ja, und dann ist auch immer das Problem und das, ich nenne es jetzt mal den Dieter-Bohlen-Effekt. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die dann auch die Überlegung haben, hey, ich mach das jetzt, ne? Oder ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, weil irgendein Kumpel gesagt hat, Mensch, mach doch mal, du bist doch hier so jemand, der gerne redet und so. Das ist wie bei DSDS, Mensch, du singst doch so toll. Und dann merken natürlich auch manche Leute, und ich glaube, bei der Brettspiel-DNA war es am Ende auch so, die haben den YouTube-Kanal, glaube ich, auch wieder eingestellt. Obwohl ich glaube, dass es echt total liebe Menschen sind, aber wenn du dann nicht eine gewisse Qualität lieferst und ne, eine gewisse Eloquenz oder ne, dann stößt du auch sehr schnell auf ganz viel Gegenwind und das Internet ist ein ganz dunkler Ort geworden und das kommt dann auch noch dazu, ne? Also auch für jeden oder jede, die sich jetzt überlegt oder auch schon länger mal mit dem Gedanken spielt, hey, ich könnte das doch auch mal, also erstmal grundsätzlich wünsche ich da jedem viel Erfolg, so, ne? Also ich bin ja jetzt nicht so jemand, der sagt so, oh nee, noch einer und so, je mehr Leute irgendwie in diese Welt einsteigen, umso mehr Diversität und umso größer ist die Stimme dieser Community und umso mehr Leute werden auch auf das Hobby aufmerksam, ne? Aber man sollte doch immer schon mal so ein bisschen gucken, was ist man für ein Typ, ne? Und also ich kann mir durchaus vorstellen, dass manche Leute auch unter sowas leiden können, ne? Also wenn man erwartet dann, ich werde das selber nicht vergessen, die ersten Dislikes auf meinen Videos, die waren für mich wie, also habe ich gedacht, meine Welt bricht zusammen. Warum, wie ein Dislike? Hä? Kann doch gar nicht sein.
Ja,
ne?
du denkst dir dann, ja, warum? Guck doch mein Video nicht, aber warum machst du ein Dislike?
Ja, ja.
Warum?
So. Ja. Und ja. Das sind so viele Überlegungen, die man da auf jeden Fall machen kann. Aber ich bin ja sowieso allgemein sehr traurig. Ich hatte ja gehofft, dass der Daniel halt bei mir einsteigt, aber ich war dem Daniel nicht cool genug. Der Daniel hat gesagt,
du bist doch so ein Spacko. Ja, wir hatten ja jetzt auch gute Gespräche, ne? Wir zum Saisonbeginn, ne? Von der Bundesliga, gute Gespräche. Wir sind in Vertragsverhandlungen. Ich bin noch nicht ablösefrei.
Ich habe dem Daniel meine Seele angeboten und er hat gesagt, nee.
Ich finde das wirklich eine schwierige Nummer. Du hast einen laufenden Kanal, der hat seine feste Struktur, sein festes Format. Und ich habe dir ja auch ganz ehrlich gesagt, ich will zumindest erstmal irgendwie für mich ausprobieren, was kann ich, was mache ich. Und es wäre aktuell auch einfach qualitativ, finde ich, ein völliges Gefälle. So, du hast da das Equipment und hier und da und ich mache da einfach irgendwie so ein bisschen Laberababer und versuche mich da irgendwie da zu entwickeln und irgendwann assimiliert sich das, dann ist man angepasst und dann kann man gerne darüber irgendwie nachdenken. Aber jetzt aktuell, ja, also finde ich auch eher schwierig. Dann habe ich eher so den Druck für mich und denke, ich muss dir dann auch irgendwie gerecht werden und so kann ich einfach irgendwie, ich setze mich hier zu Hause hin und mache ein Video und mache noch ein Video und sag, ja, dann lade ich das jetzt einfach hoch und fertig, so ungefähr.
Daniel, du musst mir nicht gerecht werden. Du bist so ein lieber, toller Mensch und dass ich an deinem Leben teilhaben kann, das ist gerecht werden genug.
Siehst du, ja, da darfst du weiterhin. Bleibt ja auch so. Ja, das heißt, das ist ja thematisch, ich fühle mich auch geschmeichelt und sage, das ist ja voll geil, weil du hast ja, also ich fände es halt auch frech, wenn ich sage, ja klar, geil, mache ich. Und setz mich in so ein gemachtes Nest, habe ich ja auch gesagt. So, ich will mir das auch selber erstmal irgendwie gefühlt ein bisschen erarbeiten, um einfach mal zu sehen, kommt da überhaupt was zustande? Interessiert das die Leute? Jetzt ist der Zuwachs ganz gut gewesen, aber auch jetzt stagniert das schon wieder so ein bisschen. Und ich will einfach erstmal gucken, wie ist denn so so eine Erfolgsquote? Wie vermehrt sich das denn jetzt so nach und nach? Und das ist das, was mich auch erstmal reizt und mal interessiert, so kurzfristig gesehen. Ich habe das jetzt nicht lang oder mittelfristig durchdacht.
Aber wart mal ab. Wir haben ja noch unsere Top 66. Das startet ja leider erst nach Daniels Urlaub jetzt. Das schaffen wir nicht mehr. Also das wird ziehen. Also ich habe ja nicht umsonst jetzt das Projekt Potti 3000 gestartet. Und dann, da wirst du auch von profitieren. Also
ja, siehst du, dann bist du bei 3000 und dann bin ich hinterher bei 500. Also erstes Ziel ist natürlich jetzt die 500 irgendwie zu kriegen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich bei knapp 300 Stand jetzt. Was ich zum Beispiel auch geil finde irgendwie, so was ich authentisch und gut finde, ist was der Oiji macht. So die ersten Videos, die er dann auch gemacht hat, so da hat er so förmlich in die Kamera geschrien und so. Und der ist halt auch entspannt. Der mag mit Kritik gut umgehen und hat gesagt, okay, alles klar, ich ziehe meine Schlüsse raus. Oder sagt, ja, okay, danke für die Kritik, aber interessiert mich dann nicht an der Stelle. Und jetzt hat er auch so ein Video vom Strand gemacht, total witzig eigentlich so mit den Urlaubsspielen. Und der hat da selber auch Spaß dran, der nimmt sich da auch nicht so ganz so ernst, der will das nicht hauptberuflich machen. Und der wollte das auch einfach ausprobieren und hat da Spaß dran. Ne? Das finde ich halt auch irgendwie sehr geil. Und die Frage ist halt auch, wie lässt sich das verbinden, wie authentisch bin ich dann am Ende und verliere ich mich dann da drin? Also wenn ich das Gefühl hätte, ich würde selber irgendwie nur noch eine Rolle spielen und würde nur versuchen, irgendwem zu gefallen und würde nicht das machen, worauf ich Lust habe. Das ist ja dann auch die große Gefahr. Dann müsste man natürlich schon irgendwie schauen, ja, okay, das sollte da irgendwie nicht so auf das eigene Dasein irgendwie Einfluss nehmen. Also es soll schon noch irgendwie so authentisch rüberkommen. Und ich habe auch teilweise das Gefühl, so in so einer Boardgame-Landschaft ist auch nicht alles authentisch. Nee. So.
Auf keinen Fall.
Wo man manchmal denkt, so, hä, so, dann wird da irgendwie so die Coolness so rübergespielt, so, hey, way. Und eigentlich passt das dann gar nicht. Dann, ich meine, das ist eine Fremdbeurteilung, klar. Aber man hat irgendwie so diese Empathie und denkt, eigentlich ist die Person irgendwie auch anders oder so, oder will das vielleicht gar nicht so rüberbringen. Das ist auch die, also ich finde es halt auch, wie du sagst, ne, ich würde aber nie kritisieren und sagen, ah, hör auf mit dem Kanal oder boah, jetzt ist noch einer, der einen Kanal macht. Ich finde es ja eigentlich gut, ne? Also diese Vielfalt, die dann geboten wird, dass das Hobby vielleicht noch ein bisschen größer wird, sich noch mehr verbreitet, viel Freude schafft und viel Input bringt und sich das dann irgendwie auch ja positiv auswirkt auf den ganzen Bereich Brettspiel, ne? Das finde ich halt auch schön.
Das ist das.
Aber ja. Das und ich gönne es auch jedem. Und rein theoretisch könnte man ja sagen, oh, der Heider, was ist das denn für eine Wurst? Warum macht er jetzt auch einen Kanal? Ich kann ja nicht über andere urteilen und sagen,
gesagt.
Oh, mach mal keinen Kanal.
Hab
und ich selber, ja, hast du gesagt. Aber dass ich dann, ne, also das steht einem ja auch gar nicht, also weißt du, was ich meine? Das steht einem doch gar nicht zu beurteilen, warum einer etwas machen sollte oder nicht. Ich meine, ich habe auch über bestimmte Dinge meine Meinung. Das ist okay, wenn wir uns privat darüber unterhalten und ich sage, boah, hast du das gesehen oder hier? Aber ich finde immer so dieses öffentlich Denunzieren, finde ich auch total krass. Auch, dass Leute dann unter Videos teilweise so Sachen kommentieren, wo ich denke, da hat sich einer hingesetzt, Mühe gegeben und das dann so irgendwie so niederzuschmettern teilweise. Oder das ist so dieses anonyme Internet, von dem du redest, ne? Das ist halt auch die Gefahr. Muss ich im Prinzip auch mit leben. Wenn ich jetzt Videos mache, dass irgendwann einer darunter schreibt, Pipi Kaka. Und
also ja, wenn da wirklich einer Pipi Kaka schreibt, dann warst du das selber, Alter.
Ja, aber weißt das ist ja auch oft, vielleicht scheuen sich auch einige, die wirklich vielleicht gute Dinge machen würden, davor, weil sie sagen, boah, nee, gar keine Lust auf diesen React an der Stelle.
Mit Sicherheit.
Es ist ja, wir haben ja über Facebook-Gruppen schon gesprochen, wir haben ja unsere Rage-Folge losgelassen und es ist mit YouTube-Videos, ist es ja auch schwierig. Und ich meine, da muss ich auch auf der anderen Seite sagen, ich habe unter Friedes Videos und den necke ich ja auch sehr gerne auch manchmal so Videos geschrieben. Dann hat er mir privat geschrieben, ey, finde ich voll nicht in Ordnung, warum machst du das? So, und dann habe ich gedacht, jo, stimmt eigentlich auch. Ist eigentlich auch scheiße. So, habe ich ihm gesagt, jo, sorry, tut mir eigentlich leid. Und dann habe ich das gelassen. Da habe ich es zum Beispiel auch noch nicht mal böse gemeint. Und aber auch da muss man einfach auch sehen, dass das Leute verletzen kann oder treffen kann, wenn man da irgendwie eine blöde Leide drunter schreibt. Und wenn man gerade nicht auch in engem Austausch ist mit jemandem, dann weiß man auch nicht, wie das unbedingt wirkt, ne? Und gerade so ein geschriebenes Wort ist immer noch anders, als wenn man einem ins Gesicht sagt, ist nur Spaß, aber so und so. Das ist halt auch die Gefahr und die Schwierigkeit. Und auf der anderen Seite muss man es sich einfach auch gefallen lassen, wenn man weiß, man tritt so ein bisschen in die Öffentlichkeit, auch wenn wir jetzt kleines Licht sind in YouTube. Also wir sind jetzt keine, wo Millionen Leute
also, irgendwas kommentieren. Ich wollte gerade sagen, das und das. Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee. Also das war, ne, wir sind kleine Lichter, aber auch da muss man tatsächlich auch damit rechnen, dass dann Leute sagen, ja, ihr seid voll scheiße. Und da muss man sagen, ja, okay, danke für deine ehrlichen Worte. Guck was anderes, aber ja, wir machen weiter so oder lassen es auch.
Du, man darf ja nicht vergessen, also YouTube, also wenn man sich wirklich mal mit YouTube befasst, so, also alles, was unter 100.000 Abonnenten ist, das ist wie, als würdest du, weiß ich nicht, hast eine Mücke auf dem Arm, die du wegklatscht. Interessiert YouTube Junge. Feuchten Scheiß.
Junge. Und Gerold Steiner eben auch nicht.
Und Gerold Steiner auch nicht. Also selbst, also wirklich, du bist für YouTube interessant ab, keine Ahnung, 500.000, 1 Million Abonnenten. Dann sagt YouTube, oh, du darfst mal bei unserer Customer Hotline anrufen, kriegst sogar einen Mensch ans Telefon. Ja, so alles, was drunter ist, bist du in derselben bepissten Leitung mit 1.000, 10.000 oder 100.000 Abonnenten. Das interessiert ihn Scheißdreck. So, und das ist aber nochmal eine ganz andere Diskussion. Und wo du vorhin so auch nochmal das mit diesem dieser Authentizität besprochen hast, ich habe halt auch das Gefühl, und das ist auch mal nochmal so ein Ding, ich glaube, YouTube verändert Menschen auch. Manche merken das vielleicht oder manche machen da auch eine positive Entwicklung. Es gibt aber auch Menschen, die dadurch eine negative Entwicklung nehmen. Das darf man auch nicht vergessen. Also neben der Zeit und dem Geld und so, ist auch mal die Frage, was macht das mit einem selber? Ne? Also ich bin immer jemand gewesen, der selber gesagt hat, so hey, ich habe jetzt überhaupt nicht, ich bin nichts Besseres oder was Größeres oder jemand anders. Ne? Ich versuche immer noch irgendwie derselbe zu bleiben. Und wenn mich mal jemand erkennt, was ich mir sowieso, also es ist tatsächlich mal passiert, obwohl ich mir gedacht habe, so Alter, wer kann denn so eine Sacknase mich auf der Straße erkennen? Aber es ist schon mal passiert. Ich kann mit sowas immer ganz schlecht umgehen. Und ja, das kommt halt noch dazu, ne? Und weiß ich nicht. Also es sind so viele Facetten, die irgendwie dieses YouTuben oder allgemein dieses sich in die Öffentlichkeit stellen mit sich bringt. Ja, muss man sich im Klaren sein. Auch das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, beziehungsweise ich weiß sogar, es gibt Menschen, die durchaus coole Ideen haben und die auch sagen, Mensch, ich würde eigentlich gerne, aber ich will mich nicht diesem Druck aus dem Internet aussetzen, weil ich halt vielleicht ein sensibler Typ bin und diese Leute, die du genannt hast, ne, die dann halt irgendwie öffentlich diffamieren, denunzieren oder einfach nur aus Spaß rumtrollen und so, die machen sich halt keine Gedanken darum, was das bei diesen Menschen auslöst, ne?
Ja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Selbst ich beim Friede, wo ich dann denke, so bei Friede und Koki so, einfach mal ein paar blöde Kommentare drunter gelassen, nicht böse gemeint. Und dann hat er mich quasi damit auch gebrieft und habe dann auch darüber nachgedacht. Ja. Ne? Also ich spreche mich auch nicht davon frei, dass man mal irgendwie dumme Sachen schreibt, ne?
Also ich halte mich da tatsächlich, ich kommentiere eh ganz wenig, und wenn, dann versuche ich es immer sehr wertschätzend zu halten. Also ich bin wirklich, ich mag sowas gar nicht, aber das ist so, ich komme noch so aus der Generation, leb nach der goldenen Regel, ne, so, was du nicht willst, dass man dir tu und so. Und ich versuche immer recht empathisch mit meinen Mitmenschen umzugehen und versuche mich immer in mein Gegenüber hineinzusetzen, um für mich zu herauszufinden, okay, wie würde ich jetzt reagieren, wenn jemand mir jetzt sowas vor den Kopf knallt, ne? Und aber wie du halt schon sagst, wenn ich mich in dieses Haifischbecken begebe, muss ich natürlich leider auch damit rechnen, dass auch geknabbert wird, so, ne? Und ob es immer sein muss, weiß ich nicht, aber klar, man muss natürlich trotzdem sich dann diese Dinge annehmen und auch da kann man sich wieder entwickeln. Du, die ersten Videos, wie gesagt, die ersten Dislikes oder die ersten Kommentare, die mal ein bisschen suboptimaler waren, da habe ich mir gedacht, so, okay, ich hör auf, ich mach das nie wieder. Mittlerweile geht mir das am Arsch vorbei, ne? Also natürlich habe ich mir selber so eine Grenze XY gesetzt, wo ich gesagt habe, so klar, wenn jetzt ein Video von mir voll zerrissen werden würde, würde ich mir natürlich auch meine Gedanken machen, aber es ist jetzt zumindest nicht mehr so, dass ich bei jedem Dislike zusammenzucke und Pipi in der Hose habe, ne? Also da entwickelt man sich natürlich auch, aber gut, ich muss auch sagen, ich bin weitestgehend um irgendwelche Hardcore-Trolle drumherum gekommen, dass immer mal ein paar Sacknasen gibt, ist halt so, aber kommt halt auch noch dazu.
Das,
ne?
Ich wollte gerade sagen, das wird es ja auch ergeben. Ja, das, also grundsätzlich bringt es viele schöne Sachen mit sich, aber man muss sich halt auch einfach im Klaren sein, dass nicht immer nur alles wohlwollend ist. Und das ist ja auch so ein bisschen so dieses Community-Ding, dass man denkt, ja geil, alle sind sich auch wohlgesonnen gegenüber. Da habe ich aber auch nicht das Gefühl, so wir sind alle Friends. Also das würde man außen stehen, vielleicht vor einem Jahr hätte ich das noch gedacht, so dass das alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle super easy sind dann irgendwie. Aber ja, da sind andere gleicher als gleich irgendwie an der Stelle. Ne? Ich hatte jetzt das Geile, ich hatte jetzt einen Kanal-Trailer mir selber erstellt, war total stolz und habe dann quasi zwei Attribute reingebracht und bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, ja, es gibt einen Brettspielkanal, der das quasi, der so ja, heißt. Stimmt. Und dann habe ich gesagt, oh jo, gar nicht drüber nachgedacht. Und dann musste ich im Prinzip in dem Moment schon, obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat, obwohl das gar nicht irgendwie dann aufgetaucht ist in meinem Kanal oder sonst irgendwas, musste ich das dann irgendwie ändern und hatte vor der Person Bescheid gesagt, hatte auf verschiedenen Kanälen quasi dann so geschrieben, hör mal, das muss ich das ändern oder ist das okay? Habe ich noch nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Ich auch so, außen tun alle immer so, hey, voll easy. Aber der hätte mir zumindest sagen können so, ach cool, danke, dass du Bescheid gesagt hast oder jo, hab gesehen, dass du geändert hast. Oder ich bin halt so ein Typ, ich versuche dann, und der Aufwand ist ja jetzt auch nicht so groß, dann allen auch zu antworten oder auch auf alles zu reagieren. Gibt aber noch längst nicht jeden, der sagt, hey, way, in meinem Video, hey, ich bin für euch alle da. Schafft aber nicht, auf irgendwelche Sachen zu antworten. Ne?
Also da muss ich natürlich sagen, es kommt immer drauf an. Ich brauche manchmal auch ein bisschen, obwohl ich schon versuche, eine sehr hohe Interaktion zu geben. Würde sagen, dass ich nahezu, also bei 98% Reaktionsquote bin.
Ja, glaube ich auch.
Aber es kommt drauf an. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute ein Video hochgeladen, wie gesagt, dieses Fokus-Video. Und da
ist wirklich, ich habe glaube ich jetzt, da sind schon 40 oder 50 Kommentare drunter oder so, dann ist das natürlich so eine Rotation, wo man natürlich dann auch selber in Schwitzen kommt und man will ja, also ich könnte jetzt natürlich unter jedem Kommentar, haha, yo, cool, ne, so, das kann ich natürlich machen, aber das ist auch nicht mein Anspruch, ne, wenn ich mit den Leuten interagiere, dann will ich mit den Leuten vernünftig interagieren, dann will ich auch sagen so, hey, coole Idee, danke dafür, habe ich mir notiert, ich will das ja auch wertschätzen, weil die Leute nehmen sich ja auch eine Zeit, irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten und machen sich Gedanken, was kann ich da jetzt posten, was kann ich da jetzt hinschreiben, gerade in dem Format geht's ja darum, dass ich Input kriege, weil ich ja quasi Themen von der Community aufgreifen möchte, die ich dann journalistisch quasi bearbeite und da will ich ja auch eine Wertschätzung zurückgeben, ne? Dadurch, dass die sich eben die Mühe machen und mir auch diesen Input geben. Und dann nimmt das natürlich auch wieder Zeit in Anspruch und so. Und dann, es kann auch schon mal sein, dass ich auch mal so 1-2 Tage mir denke, so, boah, ey, jetzt bin ich auch mal so Kommentar-Overload und lass jetzt mal ein paar Kommentare liegen. Aber ja. Und das ist ja auch nochmal so ein Ding, ne? Das ist ja auch wieder Zeit, ne? Also ich kann natürlich jetzt ein Video hochladen, ja. Aber wenn ich natürlich dann, gerade zu Beginn ist es super wichtig zu interagieren, ne? Wenn du irgendwann, keine Ahnung, 500.000 Abonnenten hast, dann hast du automatisch eine Interaktion mit deinem Video, ne? Da musst du nicht auf jeden Kommentar eingehen, dann ist das eigentlich Wurst, aber ja, und was ich halt gerade eben noch sagen wollte, im Prinzip, ne, das ist ja das, was wir beide gesagt haben, ich find's cool, je mehr Leute es machen, umso cooler. Und so blöd das klingt, aber am Ende ist es eben auch kein Sprint, sondern ein Dauerlauf, ne, um jetzt mal in den Metaphern zu bleiben, weil ich kann natürlich jetzt am Anfang 10, 20, 30 Videos raushauen. Es gibt aber so viele Kanäle, die in den ersten 2-3 Monaten losgelegt haben wie die Feuerwehr und plötzlich hörst von denen nichts mehr, weil die gemerkt haben, so Familie und Arbeit und Hobby und Zocken und Drehen und Schneiden und boah, und plötzlich wird's wieder ganz still, ne? Und deswegen, ich warte mal ab. Ich gucke mal, wenn wir wieder irgendwelche neuen Leute sind. Ich habe auch gar nicht alles im Blick gefühlt. Entstehen ja auch jeden Tag 20 neue Kanäle, von denen ich dann so ein halbes Jahr später plötzlich mal, ey, hast du hier schon ein Video von dem gesehen? Wer ist das überhaupt? Genauso ist es mit mir auch. Es gibt auch Leute, die dann wahrscheinlich von mir hören, denken, wer ist das denn überhaupt? Ich hab noch nie gehört, ne? Und denen dann so, oh, der ist ja schon seit 3 Jahren dabei, noch nie von dem Idioten gehört, so, ne? Also, das kommt ja auch noch dazu.
Witzig, es ist eigentlich so eine kleine Blase, ne? Aber ich meine jetzt auch der größte deutsche Kanal, Hunter und Friends, der ist jetzt auch schon über die 60.000 geschossen, ne? Also dieser stetige Content. Aber der Eugi, der analysiert das richtig geil, der hat so eine Excel-Liste, der sieht auch bei allen Top-YouTubern, analysiert er dir, das weiß er ganz genau, wer wie viel Zuwachs hat. Der guckt sich immer die Zuwachsrate an. Und dann hat er auch schon mal so Anomalien, er kann auch sagen, komisch, ey, da sind irgendwie Wachstum, dabei kommt da gar kein Video.
Aber da gibt's richtige Programme und Apps, die das auch tracken können. Also da muss man immer eine Excel-Tabelle anlegen. Da kannst du einfach.
Ja, der macht das aber auch Spaß. Und, ja, aber der macht das dann tatsächlich so aus Spaß an der Frau, ne? Und ja, ich glaube, nur die Abonnenten sind noch nicht mal so wichtig. Es ist auch interessant zu sehen, wie viele Leute gucken denn das Video auch, ne? Kannst ja 80.000 Abonnenten haben und wenn 4 Leute dein Video gucken, dann denkst du auch, hä? Ist ja schon ein bisschen komisch an der Stelle. Hast du irgendwie so ein paar Karteileichen dann da, ne? Ich glaube, wichtig ist einfach mit der Zeit zu gehen. Warum ich auch YouTube mache oder mit dir das Ganze auch mache, ist natürlich, du bleibst halt immer up to date. Du musst dich selber auch so ein bisschen fortbilden, sag ich jetzt mal, oder weiterbilden, weil du willst ja auch immer wieder irgendwie was Neues, was Frisches präsentieren. Und ich bin auch jemand, der braucht immer was zu tun irgendwie. Und das ist jetzt quasi aktuell mein Projekt und ich freue mich dann irgendwie was zu machen. Mal ist es, dass ich Gitarre spielen will, mal will ich irgendwas anderes machen. Und ja, das ist irgendwie aktuell so mein Auftrag für mich, dass ich sage, boah, da habe ich Bock drauf, so irgendwie was zu machen, zu starten, produktiv zu sein. Und das freut mich dann selber auch. In erster Linie muss man, glaube ich, selber mit sich im Reinen sein und sagen, ich habe da Bock drauf. Ich mache das so, wie ich das meine. Und klar, Transparenz dann zu behalten, warum dann vielleicht kein Video kommt oder warum man gerade jetzt dann das und das Video macht oder viele Videos macht, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist dann am Ende des Tages, darf es eigentlich nicht so sein, dass du dich vom Hörer oder vom Zuschauer so lenken lässt, dass du quasi so ins Rotieren kommst, ne? Das ist, glaube ich, so, dann wird es, glaube ich, auch schwierig und dann ist das, wo du gesagt hast, so Brettspiel-Burnout als Thema, wo Leute nachgefragt haben, dann bist du relativ schnell an so einer Grenze angekommen, wo du sagst, du kannst das nicht bewältigen. Du bist zwischen Anspruch und Wirklichkeit hast du da eine große Diskrepanz. Das ist einfach so irgendwie, ja, dann, ne, an der Stelle.
Ja, oder du fängst halt an zu bescheißen, ne? Also, um jetzt mal ein bisschen kritisch zu sein, ich glaube nicht, dass jede Brettspiel-Review, die auf den Markt kommt, dass sie grundsätzlich fundiert ist. Also bei manchen Kanälen, auch je nach Output, bin ich jetzt mal so kontrovers und sage einfach mal, da werden Spiele auch mal nicht gespielt und vorgestellt, ne? Also das kommt ja noch dazu, ne? Und deswegen, also man sollte irgendwie mal so sein Ding machen und sollte sich vor allem treu sein und treu bleiben. Und im Prinzip, man eigentlich macht man sich den Druck selber. Wenn ich natürlich denke, ich muss jetzt 2 Videos die Woche machen, dann denke ich das. Ne? Im Prinzip zahlen die Leute. Genau. Also solange ich jetzt noch nicht so YouTube-Mitgliedschaften habe oder Patreon, was natürlich jetzt mit dem Potty 3000 Projekt natürlich ein bisschen in greifbare Nähe gerückt, aber habe ich ja im Prinzip noch keine Verpflichtung den Leuten gegenüber. Es zahlt ja keiner für mich, außer dass sie halt mal einen 10-sekündigen Werbeblock am Anfang gucken, wo ich alle 3 Monate 80 Euro Werbeeinnahmen von bekomme. Ne? Und bin ich noch niemandem was schuldig. Ne? Den Druck macht man sich ja im Endeffekt selber. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und die Leute, die wirklich den Kanal gucken, weil sie mich vielleicht gerne gucken wollen oder weil sie mich vielleicht irgendwo sympathisch finden oder vielleicht auf meine Meinung zählen, die Leute, die gucken meinen Kanal auch, wenn mal 4 Wochen gar nichts kommt. Und wenn nach 4 Wochen wieder ein Video kommt, dann freuen die sich wieder drüber. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Das ist halt so ein Ding, ne? Und das muss man sich auch erstmal, das muss man sich bewusst machen, ne? Ich meine, ne, wie gesagt, es wäre jetzt was anderes, wenn ich jetzt jeden Monat 500 oder 1000 Euro über Patreon und weiß der Geier was verdiene, dann muss ich abliefern. Aber dann ist es auch nicht mehr reines Hobby, dann ist es Job. So, dann ist es Business.
Genau, dann ist es zumindest eine Nebentätigkeit, ne, oder sowas in der Richtung.
Richtig.
Da würde ich zum Beispiel auch, da hätte ich zum Beispiel schon nicht so die Muße, glaube ich, wenn ich dann fühle ich mich selber gestresst. Also das wüsste ich für mich, dass ich dafür habe ich halt einen Hauptberuf und da würde ich wahrscheinlich auch, würde ich gestresst sein. Aber ey, genau, das wollte ich dich noch fragen. Wie funktioniert das mit der Werbung? Ab wann würde jetzt YouTube unter mein Video so eine Werbung einfach schrauben und wie kriege ich das mit? Außer dass du sagst, ey, warum ist da so 1000 Mal Werbung?
Also erstmal.
Da muss ich erstmal groß sein, ne?
Nee, nicht groß, aber du kannst den Kanal monetarisieren, sobald du die magische Grenze von 1000 Abonnenten erreicht hast. Wenn du die 1000 Abonnenten erreicht hast, dann musst du dann gibt's so ein Check-up, dann musst du so eine Liste, so einen Fragebogen ausfüllen, so einen Antrag, dann checkt YouTube.
So wie bei der Krankenkasse.
Naja, du musst tatsächlich, du musst die 1000 Abonnenten haben, du musst so und so viele Videos in einem gewissen Zeitraum hochladen, es muss so und so eine Watchtime pro Monat drin sein, das checkt YouTube alles. Und wenn das okay ist, dann bekommst du von YouTube das Go und dann darfst du selber entscheiden, ob du in deine Videos Werbung packst. Du kannst YouTube, du kannst auch einfach sagen, yo, mach Werbung rein, kannst dann anklicken, vor, Mitte, während, links, oben, rechts, unten und dann scheißt YouTube dich selber mit Werbung zu. Du kannst die Werbeblöcke auch selber setzen. Das Ding ist so ein bisschen, es liegt ja auf der Hand, also du kannst auch erst ab einem 10-Minuten-Video so richtig Werbung schalten. Und dann ist es auch so, du kannst natürlich alle 10 Minuten einen nicht überspringbaren Werbeblock reinpacken. Da verdienst du die meiste Kohle mit, weil die Leute gezwungen sind, den Werbeblock zu gucken.
Ah, aber diese Dinger sind immer mega anstrengend.
Genau, aber du verärgerst natürlich die Leute, die dann sagen so, Alter, ich hatte das war bei den Livestreams von der Messe, da habe ich die ja auch monetarisiert und YouTube hat dann selber Werbung da drauf geschaltet, wo dann teilweise in den ersten 60 Minuten 30 Werbeblöcke waren, selbst wenn nur mal ein Bild eingeblendet worden ist und so, wo dann Leute gesagt haben, boah, kann man nicht gucken, ne? Ist voller Werbung, ne?
Ja, stimmt, das habe ich noch mitgekriegt, diese Diskussion, dass die Leute gesagt haben, ey Potti, was ist denn da los?
Ja, genau, das war, weil ich einfach nur gesagt habe, jo, monetarisiert und YouTube hat dann den Livestream bearbeitet und während YouTube den Livestream checkt und bearbeitet, haben sie einfach Werbeblöcke gesetzt und plötzlich, du sahst auch genauso, die erste Hälfte vom Video war voll mit Werbung und die zweite Hälfte war dann leer.
Ja, du siehst immer diese gelben Balken dann in dem Video, da ist mehr gelber Balken als Video dann am Ende.
Genau, aber auch da muss man echt sagen und das merkt man auch, ne, also kann ich ja offen sagen, also ich habe mit dem, was ich momentan habe, ich meine, wie gesagt, es ist mal mehr, mal weniger, es kommt natürlich auch wieder darauf an, wie allgemein die Frequenz auf dem Kanal ist, die wird jetzt auch wieder steigen natürlich, aber in der Regel, also YouTube hat immer so Payment-Grenzen und die liegt bei 70 Euro und die musst du erstmal erreichen. Und wenn du 70 Euro erreicht hast, dann schüttet YouTube oder Google das aus. Und ich bekomme so alle 2,5, 3 Monate bekomme ich irgendwas zwischen 75 und 81 Euro auf mein Konto überwiesen. Also
ich eigentlich, dass das so, dass das so funktioniert, finde ich. Für mich ist das so völlig abstrakt in dem, weißt du, was ich meine? Ich sehe zwar, ja gut, da kommt Werbung. Am Anfang war für mich völlig abstrakt, ach krass, du machst ein Video und dann lädst du das hoch. Also wie schnell man auch da reinwächst, ne? Ja, jetzt klar, jetzt sitze ich zu Hause, mache ein Video, render das und dann zack, dann schieße ich das hoch, dann mache ich jetzt, dann habe ich jetzt letzte Woche Timestamps. Dann gucke ich so, wie geht das? Und jetzt mache ich die da rein und so, und dann denke ich so, ey geil, das sieht voll professionell aus. Intro gebastelt und das ist schon schön und befriedigend, wenn du da so ein paar Sachen hinkriegst und wo du sagst, oh, das sieht so aus, als wenn du da richtig Ahnung von hättest. Witzig auf jeden Fall. Und aber so dieses mit der Werbung und dass das irgendwie monetarisiert sein kann und so, das ist für mich völlig abstrakt. Also witzig. Wahrscheinlich im Jahr lache ich drüber und sage, ja, hier habe ich monetarisiert, ja, 587 Trillionen Follower. Ja, ja, warte, ich muss mal ein fünftes Tor für Caymans aufmachen. Weil das eine ist voll.
Ja, dann gab es jetzt noch dieses Steuerabkommen. Jetzt mussten ja bis Mai diesen Jahres, musste man ja als YouTuber noch dieses Steuerbefreiungsformular bei YouTube einreichen. Weil irgendwie in den USA ein neues Steuergesetz erlassen worden ist und du generierst die Einkünfte ja quasi in den USA, ne, weil da
das
ja...
Das ist auch wieder, das ist so internationales Recht dann auch.
Genau, ne?
Das ist
dann auch und da aber die USA mit Deutschland ein Steuerabkommen hat, kannst du da von der Steuer befreit werden, dann musstest du da wieder ein Formular einreichen bei YouTube. Also das sind Sachen, braucht man sich... Also ne, die Leute denken halt auch immer so, oh, ich mache ein paar Videos und dann, keine Ahnung, aber da steckt halt viel, viel mehr dahinter, ne? Genauso wie was jetzt auch schon öfters Thema war, auch was es bedeutet, Einnahmen mit dem Hobby zu generieren und sei es nur Rezensionsexemplare zu erhalten. Die sind im gewissen Maße, ist das ein geldwerter Vorteil, ne? So, da musst du, das geht in eine Steuer.
Hab ich jetzt auch mal geschaut, ne? Ja.
So, und,
ja, aber du hast ja diesen Freibetrag, ich glaube 50 Euro im Monat oder so, das juckt keinen, ne?
Ja, es kommt, also das Ding kannst ist tatsächlich, dass du kannst dich auch mit 5 Steuerberatern unterhalten, 5 sehen das unterschiedlich, denn auch dieser geldwerte Vorteil, das Thema ist halt, also streng genommen, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Du kriegst was geschenkt, keine Ahnung. Das Spiel
kostet auf der Messe kriegst du ein Essen, kriegst du eine Pommes geschenkt. Ist schon Geldwertvorteil, weil du die Pommes nicht selber bezahlst.
Ja, genau. Obwohl da ist wieder dieser Mini-Betrag, ne? Es gibt ja so Schenkungen, die wirklich steuerfrei sind. Aber dann hast du halt wieder dieses Thema, okay, das Spiel kostet 50 Euro. Streng genommen, ne? Ich glaube, das ist auch überhalb der Schenkungsgrenze. Das heißt, das müsstest du angeben. Jetzt ist es aber natürlich auch so, ich habe auch schon mit einem Steuerberater gesprochen, der gesagt hatte, weiß ich nicht. Ne? Also ich habe mir da auch mehrere Meinungen eingeholt. Und einer sagte auch zum Beispiel, ist eigentlich so eine Art Grauzone. Denn streng genommen, wenn du ein Rezensionsexemplar behältst, nehmen wir mal beispielsweise ein Bügeleisen. Wenn du ein Bügeleisen bekommst, dann benutzt du dieses Bügeleisen jede Woche, weil du deine Klamotten damit bügelst. Oder du kriegst eine Matratze für dein Bett, da pennst du jede Nacht drauf. Das heißt, es ist ein Alltagsgegenstand, den du jeden Tag benutzt. Ganz klassisch geldwerter Vorteil, macht Sinn. Bei so einem Spiel ist es wiederum so, es ist im Prinzip kein Alltagsgegenstand, sondern du spielst es vielleicht einmal im Monat. Oder vielleicht, manche Spiele spielst du noch nicht mal einmal im Jahr.
Ist auch Pile of Shame.
Deswegen, da gibt's auch, sagen die Steuerberater auch so ein bisschen was anderes. Im Prinzip, wenn du auch nochmal sicher gehen willst, machst du dir immer schön brav eine Excel-Liste, trägst da die Spiele ein, die du bekommst, und gibst sie am Ende des Jahres dann halt ab. Das ist dann halt ein Umsatz, den du generierst.
Wobei, dann ist doch auch wahrscheinlich wieder die Frage, ist es ein Brettspiel oder ist es ein Sammelstück, oder? Weil, wenn du das so willst, oder? Dann hast du irgendwas für die Sammlung, dann ist das auch wieder nicht nur Brettspiel, was du nicht benutzt, sondern ist ein Gegenstand, ja, den du dir ins Haus legst. So.
Deswegen sage ich ja, das ist auch alles noch so nicht zu 100% geregelt, aber darf man halt nicht vergessen, also auch Rezensionsexemplare, das ist im Prinzip ein Umsatz, ne? Man muss sich mit Steuern auseinandersetzen, keine Ahnung. Und darüber machen sich viele halt keine Gedanken, ne? Wie gesagt, ich habe ein Gewerbe angemeldet, ich habe hier die Kameras, ich habe die laufenden Kosten. Das ist ein richtiges Business im Prinzip, ne? Und
ja, aber gut, ich mache jetzt einfach ein paar Videos. Das ist nicht monetarisiert. Ich mache das just for fun. Ich krieg nichts für lau. Dann bin ich auf der sicheren Seite, so an ja. der Stelle. Ich habe ein Gewerbe und so. Das ist dann noch was anderes. Aber da gebe ich dir recht, Leute, die dann denken, so geil, ich mache eine schnelle Mark damit oder ich kriege jetzt hier, ich gucke, dass ich schnell viele Abonnenten kriege, damit ich überall mal eben hinschreiben kann und dann Spiele und noch und nöcher bekomme. Das ist dann, wie du sagst, das ist dann die Milchmädchenrechnung, weil dann muss ich streng genommen eigentlich eher ein Kleingewerbe anmelden und muss dann gucken, dass ich die Spiele, die ich kriege, aber auch das Equipment, was ich mir kaufe, gegenrechnen und muss das angeben und irgendwann wird es auch, ich meine, es gibt, glaube ich, einen Freibetrag und wenn du über diesen Freibetrag fällst, dann ist es auch steuerpflichtig und dann musst du es in der Steuererklärung angeben. Mhm. Aber dann ist auch wieder so Grauzone, dann gibt es das eine Finanzamt, das juckt das nicht, dann gibt es da wieder, das ist genau wie mit dem Arbeitszimmer. Du hast hier, ich musste meinen Grundriss vom Haus und so angeben für mein Arbeitszimmer, die hat da wirklich 10-mal nachgefragt. Ein Kollege von mir in Wuppertal hat gar kein Arbeitszimmer und dann so, ich habe ein Arbeitszimmer. Und dann so, ja klar, okay, ja. Abgesehen, also da ist ja auch dann wieder dieser Fall so, ne?
Naja.
Ja, aber ich bin, grundsätzlich bin ich eher so der Typ, ich werde bei sowas erwischt und deswegen kann ich nicht irgendwo bescheißen. Es gibt Leute, die können überall bescheißen und denen passiert nichts. Ich bin eher so, gehört zu dieser Kategorie Mensch, wenn ich irgendwas mache, was nicht so ganz sauber ist, dann so, Herr Heider, ist das sauber?
Alter, ich auch. Ich bin auch jemand, der jede Scheiße mitnimmt, ne? Deswegen, ich bin auch prädestiniert, deswegen mache ich immer alles recht akkurat, weil ich genau weiß, ich bin genau der eine Typ, bei dem dann eine Stichprobe gemacht wird und bei mir geht dann mit zwei Fäusten und Vaseline rein, ich schwör's dir.
Genau, aber ich meine, dann hat man zumindest dieses Vorurteil mal ausgeräumt, so, ah, geil, du hast einen Kanal, du kriegst alles in den Arsch gestopft und so. Das, also was dahinter steckt. Und ich sag mal so, selbst wenn du 2 Spiele im Monat bekommst, für das, was du eigentlich dann ja auch reingibst, ne? Also man darf das, glaube ich, auch nicht aufwiegen und sagen, ach, ich mache einen YouTube-Kanal, dann habe ich 10.000 Abonnenten und geil, dann kriege ich drei. Ich könnte wahrscheinlich weniger Ausgaben haben, wenn ich mir die 3 Spiele im Monat kaufe, als wenn ich den YouTube-Kanal betreibe. Das ist dann auch wiederum so, ne? Weil dann habe ich nicht 5.000 Euro für Kameras ausgegeben, sondern dann habe ich das Budget einfach für meine
und
Spiele.
Und bin vielleicht mal in Urlaub gefahren.
Ja. Ne, also das ist letzten Endes dann auch die Überlegung, man muss da nicht irgendwie irgendwelche Vorteile erahnen, so dass man sagt, man ist dann im Eldorado, wenn man hier dann irgendwie ein bisschen was macht so an der Stelle.
Und jetzt überleg mal, ne, wir leben ja in einem industrialisierten Land, ne? Und wenn du, dann gibt's ja immer die Diskussion Mindestlohn. Wo liegt der Mindestlohn aktuell? 8 Euro, 9 Euro, 8 irgendwas?
8,72
Euro. 8,72 Euro, so pass auf. Jetzt rechne ich dir mal was vor. Nehmen wir mal so ein Durchschnittsspiel, kann man sagen 50 Euro, würde ich sagen, kann man veranschlagen. Ne? So im Durchschnitt, wenn du im Shop ein Spiel kaufst, 50, 60, 70, rechnen wir der Einfachheit halber mit 50 Euro. Mal angenommen, du kriegst ein Rezensionsexemplar für 50 Euro. Dann hast du, fangen wir mal an, Regelstudio.
9,60 Euro, der aktuelle Mindestlohn NRW liegt bei 9,60 Euro.
Runden wir von mir aus mal auf 10 Euro auf. So, pass auf. Dann, du kriegst ein Spiel für 50 Euro. Dann, Regelstudium. Sagen wir mal in der Regel, liest du das Regel so weg 1, 2, 3 Mal durch. Sind wir mal nett, sagen wir mal 2 Stunden.
Ich dachte gerade Regelstudium, meinst du mit Regelstudienzeit?
Nee. Also sagen wir mal 2 Stunden, investierst du, um die Regeln zu lesen. Dann spielst du es einmal, also wenn du es richtig machst, spielst du es 3 Mal. Dann sind nochmal, sagen wir mal, pro Partie im Durchschnitt mit Auf- und Abbau 2 Stunden, bist du bei 6 Stunden mit den Regeln, bei 8 Stunden. Um da nochmal zu schummeln, sagen wir bis jetzt bei 5 Stunden. Scheiß drauf, bei 5 Stunden. Dann drehst du das Ganze. Aufbauen, drehen, schneiden, rendern, hochladen, beschriften, Thumbnail machen und so weiter. Da gehen locker nochmal 3, 4, 5, 6 Stunden mindestens drauf. Dann bist du schon bei 10 Stunden. Und selbst wenn ich ab hier die Stundenzahl nicht mehr rechne und du hast ein Spiel für 50 Euro gekauft, geschenkt bekommen, dann hast du einen Stundenlohn von 5 verfickten Euro. Wer bitte geht denn freiwillig für 5 Euro arbeiten? Wer macht das denn bitte? Selbst das ist 50% vom Mindestlohn. So viel mal zum Thema, die YouTuber kriegen ja alles hinterhergeschmissen. So, weißt du, was ich meine? Sieht man halt auch nicht, ne?
Und das ist das halt, wenn du ein ganz großer YouTuber bist, wo du dann deinen Lebensunterhalt mit bestreiten kannst, dann ist das was anderes. Wenn man das Bestreben hat und nach oben will, okay. Aber grundsätzlich, Also das bereichert sich an der Stelle einfach nicht. Das nee, ist einfach.
Also das, so ne, das ist jetzt nur einfach mal so allgemein, weil die Leute halt natürlich im ersten Moment nur sehen, ganz prominent, das, wenn wir jetzt mal, was haben wir jetzt, Juli, gucken wir mal 3 Monate in die Zukunft, wenn die Spiel ist, auch wenn die kleiner stattfinden wird, da wird's wieder jeden Tag, da schließe ich mich ja gar nicht mit aus, gibt's wieder Loot-Videos, ne, hier wieder 10 Spiele, da wieder 8 Spiele, und natürlich suggeriert das erstmal so, ja, die stecken sich voll. Ja, okay, ja, da bekommt man natürlich ein bisschen was, aber wenn man das wirklich mal runterbricht, ist es eigentlich so ein Spiel, und was du für einen Zeitaufwand hast, spiegelt es halt auch überhaupt nicht wieder, ne?
Ich meine, ich zähle mich jetzt überhaupt gar nicht dazu, weil ich da so eine Randnotiz bin, aber so die größeren Kanäle, ja, die kriegen dann vielleicht Rezensionsexemplare. Das ist ja auch immer wieder so das Thema. Aber man ist ja auch eine billige Werbequelle. Für Leute, also welche Unternehmen geben halt Geld für Werbung aus? Dann geben sie dir kostenlos vielleicht ein Exemplar und du machst halt die Werbung dafür im Prinzip, ne? Und deren Produktionskosten sind ja nicht deren Verkaufskosten. Und das heißt, das ist dann so ein, man kriegt das nicht in den Arsch gesteckt, sondern die Verlage erwarten ja dann auch, dass du dann vernünftig das Produkt dann irgendwie in Szene setzt. Und das ist halt ein Geben und Nehmen an der Stelle. Und klar. Das gebe ich aber auch nicht jedem Hans und Franz so einfach so und sage, hier hast du ein Spiel, mach dir was mit, sondern dann gebe ich das erlesenen Leuten, wo ich sage, okay, die bieten das qualitativ oder bearbeiten das qualitativ, dass ich weiß, okay, die setzen mein Spiel gut in Szene oder die haben eine Reichweite. Das gehört ja auch dazu, ne? Da darf man halt auch nicht vergessen, da muss man aufpassen, was man sagt. Freunde der Sonne. Und der Potti, der ist wieder am Träumen.
Ich freue mich. Quatsch. Da muss man aufpassen, was man sagt. Ein Effenberg
eingebaut, Mann.
Für wen man das sagt.
Ja, und ja, eigentlich eine mega interessante Folge, ne? Dafür, dass du, vorhin habe ich nämlich einen Potti noch, ne, gefragt, hör mal, sollen wir das und das Thema so, ja, bin offen.
Ich habe gesagt, ich bin
ja, offen. Ja, hast du denn ein anderes Thema? So, nö, ich bin dafür offen. Ich find, wir haben jetzt eigentlich wirklich kontrovers eigentlich so ein paar Sachen beleuchtet. So
haben wir
auch wirklich, wirklich interessante Sachen. Ja,
vielleicht hat das ja jetzt wirklich mal ein paar Leuten noch ein bisschen Input gegeben, ne? Weil man ja sonst gar nicht so auf den ersten oder die Leute, die damit anfangen, die werden ja mal so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und haben vielleicht vorher mal ein Video geguckt, wie man ein Video schneidet und so, aber was wirklich final alles dahinter steckt, das wissen, glaube ich, und selbst wir haben jetzt noch nicht jede Facette besprochen, ne? Also da gibt's immer noch Sachen, die irgendwo noch drumherum schwirren, ne? So auch dieses ganze Verlagskontakte, ne, dass du natürlich auch einen Internetauftritt brauchst, dass du selber natürlich auch die ganzen Kontakte zu den Verlagen, die ganzen Pressetermine. Also es ist ja nicht nur, dass du dann irgendwie so ein bisschen YouTube, sondern du giltst ja wirklich als Pressevertreter, ja, auch wenn du selber jetzt keiner großen Zeitung oder so angehörst, aber nichtsdestotrotz leistest du ja auch noch mal drumherum Arbeit und also es ist sehr vielschichtig. Und
es ist halt eine Kontaktpflege auch, ne? Genau, muss man an der Stelle auch sagen. So, du musst halt auch selber irgendwie deine Kontakte da halten und pflegen. Da kommt jetzt nicht jeder auf dich zu und sagt, hey, boah, du bist so der, sondern so wie es in den Wald hineinschreit, so kommt es auch wieder raus, wenn wir da bei Phrasen sind. Das heißt, wenn ich da bei den Verlagen irgendwie tätig werden will, dann muss ich auch was vorweisen irgendwie, ne? Mhm. Also für mich interessiert sich jetzt auch aktuell keiner.
Doch, und ich ist auch immer.
Ja. Über den Podcast vielleicht schon, ne? Da haben wir jetzt auch uns schon was. Aber das ist ja auch, ne, wir setzen uns jede Woche hier hin, haben einen festen Plan und einen festen Zeitpunkt, machen uns vor Gedanken, planen das, bereiten Sachen vor. Das heißt, das ist ja auch nicht mal eben so nur. Also das heißt, wir geben uns ja auch Mühe. So, das ist auch wieder Zeit im Prinzip. Das ist Arbeit, wo man leisten tut.
Ja, es ist.
Ey, wir brauchen eigentlich so Hot Button, ey.
Vielleicht bauen wir da immer was von ein.
Ja, das ist Arbeit, wo man leisten tut.
Ja.
Gelbe Spielekartons, rote Spielekartons.
Ja, aber klar, du,
ey. Apropos gelbe Karten, rote Karten. Jetzt mal nochmal. Was war es gestern für ein Elfmeter, bitte?
Tja, bitte.
Hast du das gesehen?
Nee.
Boah, also traurig. England wirklich hat mich in den letzten Spielen überzeugt. Die haben gut gearbeitet. Sterling auch ein Hammerspieler, aber dass er sich da so.
Aber wenn du jetzt mal wieder guckst, jetzt stehen sie im Finale durch einen echt geschnittenen Elfmeter und ein Eigentor, ne? Also es ist eigentlich,
ey, diese Diskussion
hält er sogar noch, ne? Also
diese Diskussion mit dem Eigentor, das finde ich auch tatsächlich echt schrecklich, weil erstens steht der Saka dahinter, der macht den rein, und zweitens der Kjær, ja, wo soll er denn dann hin?
Ja,
der schießt den nicht selber rein, der verändert da die Richtung vielleicht so maximal ein bisschen, also da sehe ich noch einen Unterschied zwischen Eigentor und Eigentor. Also, dass man da immer drauf so rumreiten muss, oh, hat der ein Eigentor.
Nein,
also, der
so
ist
war
ja nicht selber von der Mittellinie.
Nee,
aber der ist ja nicht selber von der eigenen Mittellinie zum 16er gelaufen, hat den Torwart da überlistet. Ne? Das finde ich immer so heftig, wie das dann in der Presse manchmal so wiedergegeben wird dann jetzt, ne?
Du, da war doch beim Hummels nichts anderes, ne? Er kriegt ihn vors Schienbein, ballert den einmal in den Giebel und dann heißt es, oh, hier Hummels, bester Stürmer von Deutschland, der Typ dahinter den auch weggemacht, ne? Also insofern,
ach, komm, der wäre auch reingegangen.
Ja, sicher.
Das ist auch wieder Trash.
Ja.
Der hat auch ein Nebengewerbe angemeldet als Skimannroller.
Aber bitte natürlich auch, dass der Keeper von Dänemark den ersten erstmal noch hält und ihn dann natürlich genau vor die Füße vom Kane wieder abprallen lässt, ne?
Boah, der Schmeichel, der war so stark, für mich der Tor des Turniers. Also da sind ja so viele, obwohl Donnarumma von Italien auch super, der ist auch stark gewesen, hat aber auch Schwächen irgendwie im Halbfinale teilweise. Und das waren schon für mich die besten Keeper, die meinen besten Schmeichel, ey. Boah. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, Potti, ich bin mit meinem Latein für heute am Ende. Du siehst müde aus.
Ich bin nicht müde. Bin halt gar nicht mehr gewöhnt, so früh aufzuzeichnen. Ist noch hell draußen, wenn wir jetzt fertig sind. Dann kann ich schön mit dem Hund gehen. Übrigens, mein Laptop zeigt schon ja an. Update. Also.
Hau ab, ey. Für Updates habe ich gar nichts mehr über heute. Was eine Kacke. Aber gute Folge.
Ja, jetzt haben wir noch eine und dann eine Sommerpause und die letzte wird es noch in sich haben.
Ja, warten wir mal ab. Lassen wir mal den Church in the Town.
Sie wird super werden. So viel können wir sagen. Sie wird super werden.
Ja, sicher.
Ne?
Ja, sicher.
Jo.
Ja, sicher.
Ja, in diesem Sinne, Daniel, war schön. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht konnten wir euch jetzt mal einen kleinen Einblick geben, so für die Newcomer Rising Stars, die jetzt wieder Daniel gerade voll durchstarten, oder für die anderen Idioten.
Ja, auch mal so ein paar ernstere Töne mal so zwischendurch. Also wir haben ja zwischendurch jetzt auch gewitzelt mit dem Intim. Da waren ein paar lustige Sachen bei, aber auch jetzt noch mal ein paar anregende Worte. Vielleicht auch da noch mal irgendwie ein Feedback zu. Wie seht ihr überhaupt diese Feedback-Kultur unter YouTube-Videos oder dieses Daumen hoch, Daumen runter Gedöns? Warum macht man das? Warum macht man nicht automatisch? Der Eugi hat zum Beispiel moniert und sagt, ich gebe mir immer Mühe, warum macht nicht automatisch jeder, der ein Video guckt, auch einen Daumen hoch? Also, weißt du, ich meine, dass das nicht automatisch geschieht, ne?
Ja, gut. Am Ende ist es scheißegal, weil auch Daumen runter ist Interaktion mit dem Video.
Nein, das meine ich gar nicht. Aber generell einen Daumen, ne? Weil wenn ich mir ein Video angucke, habe ich mir auch mittlerweile angewöhnt, mal einen Daumen hoch einfach. Fertig. Daumen hoch.
Das ist nett.
Ja. Also, in diesem Sinne, macht einen Daumen hoch oder auch Daumen runter, ist egal. Das ist Arbeit, wo man leisten tut.
Richtig. Wenn wir so gespielt hätten, wie meine Frau gestern gearbeitet hat, dann hätten wir das Spiel mit Sicherheit gewonnen. Zitat Stefan Effenberg.
Ja.
Zitat Stefan Effenberg. Ja. Ich hatte leck. Vorhin hatte ich auch noch einen Kommentar.
Judy.
Naja, egal. Gut, Leute, dann danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns, hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt sauber und gesund. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, Gumanauko.